Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Melnuka. Honig kennt eigentlich jeder, ob als natürliches Süßungsmittel oder als Brotaufstrich. Aber Butter muss drunter, damit er schmeckt. Ganz anders als bei Nutella. Am Geschmack des Honigs scheiden sich aber bekanntlich die Geister, ob er es neben Zucker und Marmelade auf den Frühstückstisch schafft oder halt eben nicht. Geschmackssache eben. Keine Diskussion gibt es dagegen beim Einsatz von bestimmten Sorten wie dem Manuka-Honig bei Erkrankungen und Verletzungen. Ob bei Hautabschürfungen oder Husten, ob bei Schnupfen oder Sonnenbrand, um nur einige Beispiele für die innerliche und äußerliche Anwendung zu nennen. Speziell der Manuka-Honig aus Neuseeland gehört in jede Hausapotheke, für den Fall der Fälle. Denn dieser Honig enthält im Gegensatz zum normalen klassischen Bienennektar einen hohen wirksamen Anteil von Methylglyoxal, wie Wissenschaftler der TU Dresden ermittelt haben. Dieser Inhaltsstoff besitzt bei entsprechender Konzentration eine hohe antibakterielle sowie antiseptische Wirkung und kann sowohl Hautverletzungen als auch Infektionen lindern. Alles gute Gründe, warum er auch immer häufiger in der Medizin eingesetzt wird und bestimmten Medikamenten zugesetzt wird. Der Manuka-Honig verdankt seinen Namen im Übrigen dem Manuka-Baum, auch Südseemyrte genannt. Aus dessen Blüten gewinnen die Bienen den so wichtigen Nektar. Entscheidend für die Qualität und die Wirksamkeit ist, dass der Manuka-Honig tatsächlich aus Neuseeland stammt und einen verhältnismäßig hohen Gehalt von Methylglyoxal, abgekürzt MGO, besitzt. So wie der Manuka-Honig von Melnuka. Er besitzt nicht nur einen hohen MGO-Gehalt von 550, sondern jeder Honig ist auch zertifiziert und besitzt einen Herkunftsnachweis. Wenn du für den Fall der Fälle, und der kommt ja bekanntlich schneller als man denkt, gut vorbereitet und gerüstet sein willst, dann hat Melnuka ein besonderes Angebot für dich. Denn alle Junkmiles-Hörer erhalten bis zum einschließlich 15. Juni mit dem Code JUNKMILES einen Rabatt von 10 Euro auf ein 450 Gramm Glas. Gehe dafür einfach auf melnuka.de/shop oder klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir mit dem Code JUNKMILES einen 10-Euro-Rabatt. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist Junkmiles Donnerstag. Mein Name ist Björn Gesmann. Mir gegenüber, wie sehr häufig, und ich darf das kritische Wort äußern an der Stelle, der vollkommen unfrisierte Daniel Beck. Daniel, moin.
Moin, ich bin frisiert. Ich war nur draußen im Regen und da hat meine Frisur etwas zerzaust.
Daniel, wenn du grundsätzlich für andere Formate, du als quasi, du machst ja, bist ja auf jedem Kanal unterwegs, ne? Egal ob Blog, Vlog, Podcast, Podcast mit Bild, also man kommt ja nicht drum rum eigentlich in diesen Tagen um dich. Wenn du für Alpecin Cycling diese Sachen machst, ne? Ich will das mal ganz klar hier anmerken, dann bin ich immer überrascht, wenn ich sehe, wenn oben drüber steht, hier, Daniel Beck ist auch dabei und ich habe vorher das Bild gesehen und denke mir so, keine Ahnung, die Jungs kenne ich nicht. Und dann steht aber dein Name oben drüber. Du siehst da sehr anders aus. Du gibst dir da richtig Mühe. Du machst dir da die Haare vorher und so weiter und so fort. Und ich meine, die Leute sehen das hier nicht. Das ist fair enough. Aber ich sehe das ja trotzdem auch. Ist auch eine Frage der Wertschätzung, ne? Für den Junkmiles Podcast. Nee, ist ja, okay. Mit mir kannst du es machen. Völlig
ich
fein.
Ich bereite mich dementsprechend fachlich vor und muss mein Make-up-Artist noch nicht für diese Form des Podcasts aktivieren. Aber wir können natürlich auch das Ganze mal auf YouTube streamen.
Auf keinen Fall, da muss ich mir die Haare machen vorher.
Ja, siehst du? Und dann wird es nämlich. Und musst du mal aus deinem Microsoft-Flight-Simulator-Sessel rausgehen.
So, und sitze hier jedes Mal mittlerweile vorher. Und ich meine, die Zoom-Meetings sind weniger geworden. Toi, toi, toi. Ne? Also zum einen, weil Corona, wie wir alle wissen, ja quasi vorbei ist. Und zum anderen, weil ich einfach auf den Scheiß keinen Bock mehr habe. Mich nervt das, dass ich jedes Mal diesen Laptop aufklappen muss und meine Kamera da anmachen soll für jedes x-beliebige Telefonat. Und mittlerweile bin ich einfach, irgendwann habe ich mir geschworen, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Ich sage dann hier, komm, ne, heute mal ohne Kamera, weil das ist jetzt echt kein Mehrwert für alle Beteiligten, wenn ich das Ding anschmeiße. Und wenn ich es dann mal mache, so wie jetzt, weil hier ja so ein bisschen Interaktion wichtig ist, ne, und weil ich deinen Radhelm im Hintergrund sehen will und wie jetzt gleich siebenmal die Tür auf und zugeht und so, dann mache ich die Kamera an und dann merke ich immer, wie wenig Haupthaar ich habe mittlerweile. Vor allen Dingen auch, weil ich natürlich hier heute die Haare eben noch nicht gemacht habe und versucht habe, das zu verdecken und so. Scheiße. Scheiße, kann ich nur sagen. Also, wenn irgendwann der Junk Miles Podcast mal 4 Wochen aussetzt, dann liegt das daran, dass Gesmann die Reise in die Türkei angetreten hat und mit so ganz vielen leicht blutigen, punktierten Stellen am Kopf wieder zurückgekommen ist. Ich sage es.
Das soll sehr schmerzhaft sein.
Das habe ich ja auch gehört. Aber wer schön sein will, muss leiden.
Hast du erblich bedingten Haarausfall?
Ja.
Aber dann gibt es doch ein Shampoo, was helfen könnte.
Mit Verlängerung der Haarwurzel?
Keine Ahnung.
Der, bin da nicht so ein Thema. Verlängerung der Wachstum, ich weiß es nicht mehr, ich kriege Dr. Klenk nicht auf die Reihe. Ja.
In der Tat solltest du das mal ausprobieren. Längerzeitig. Das kann man auch einmassieren.
Ich weiß. Ich habe irgendwann ehrlich gesagt die Hoffnung aufgegeben, weil ich glaube, dass der so massiv ist und alle Leute, die sich mit Haaren auskennen, also die da so dran rumschnippeln und so, die sagen auch immer, komm, hier ist nichts mehr zu holen. Gibt jetzt noch einen entscheidenden Moment in deinem Leben. Das ist der Moment, wo du dich entscheiden musst, ganz ab oder lass ich es noch dran. Und das ist ein bisschen frustrierend auch gewesen. Aber gut, seid toi toi toi, das ist das, was ich dann immer zurückgebe. Gott, wie sind wir auf dieses Thema jetzt hier gerade gekommen? Warum müssen wir über meinen Haarausfall reden?
Du hast angefangen, du hast mit meinen unfrisierten Haaren angefangen.
Ja, aber das war wahrhaftig ein Problem. Na, egal.
Falls alle, die Björn noch nicht in Natura gesehen haben, der hat wirklich noch blondes Haar. Ich habe ja mehr dieses Straßenköter-Grau mittlerweile. Früher war ich Straßenköter-blond, jetzt bin ich Straßenköter-Grau. So nach dem Motto. Also er hat wirklich noch helles Haar.
Lichtes Haar ist das Wort, was du
gesagt hast. Nein, hell. Also hellblondes Haar, meine ich. Wenn jetzt die Sonne noch rauskommt und du...
Dann werden die tatsächlich blonder.
Das die neben so. Deinem, du neben deinem Hochbeet stehst, dass du täglich dann praktisch gießt und...
wenn ich Sommersprossen und kriege und aus legst. Gran Canaria zurückkomme, dann bringe ich auch blonde Haare mit.
Gehst du nach Gran Canaria?
Nee. Gut. Aber wenn das mal... Kommt ja im Frühjahr mal häufiger vor. Irgendwo da, wo die Sonne scheint. Nicht wie auf Mallorca jetzt gerade.
Oh Gott. Das ist, glaube ich, überall besser als auf Mallorca und in Hamburg.
Das ist definitiv so.
In Kreona scheint die Sonne, in Kaltern am See scheint auch die Sonne, wie mir einige Instagram-Stories verraten.
Und in Hamburg ist aber auch erst seit einer Woche schlecht. Ne? Also ich glaube, die 3 Wochen vorher, also die ersten 3 Wochen des Märzes, des Genitiv-Märzes, war es auf Mallorca schlechter als in Hamburg. Also natürlich nicht von der Temperatur her wahrscheinlich, aber zumindest mal von der Sonnenstundenanzahl.
Aber in der einen Woche haben wir mega aufgeholt.
Mit dem Regen auch, ne?
Ah, sensationell.
So. Ganz fantastisch.
Ich habe heute Morgen kurz ein Trockenloch gefunden für eine halbe Stunde, um mit dem Hund rauszugehen. Es war 7:30 Uhr morgens und es war angenehm warm sogar.
Ja, aber gut. Es ist auch nicht so kalt. Ich bin gestern auch, da hat es 9 Grad gehabt. Aber wir dürfen jetzt auch nicht zu viel über die aktuelle Tagestemperatur reden. Wir senden nämlich mit Vorlaufzeit.
Stimmt, ja.
Strebehafter Vorlaufzeit. Weil du jetzt wieder 3 Wochen in den Retreat-Urlaub fährst und wir deswegen nicht aufnehmen können. So war es doch, oder? War das nicht irgendwie so Aloe Vera Farm irgendwas?
Doch, ganz sicher.
Mhm. Glauben uns die Leute garantiert, wenn wir sowas erzählen. Ja. Daniel, du und ich heute, zugegeben haben wir das Thema noch nicht ganz festgezurrt. Also wir haben jetzt nicht den arschgeilen Titel im Sinne von X oder Y Stunden zum Ironman Finish, aber wir wollen uns heute und die Radfahrer und Läufer mögen uns das heute einmal entschuldigen. Wir werden wie immer auch links und rechts den Schwank machen zu anderen Disziplinen. Aber der Kern soll darin liegen, was es denn generell so braucht, um mit relativ wenig zeitlicher Verfügbarkeit möglicherweise ein Finish bei einem Langdistanz-Triathlon hinzubekommen. Und das ist das, worüber wir reden wollen. Gestern haben wir noch philosophiert, wenn ich das so sagen darf, ob wir darüber reden, mit welcher A zeitlichen Verfügbarkeit wir zu einem Finish kommen oder mit welcher B Notwendigkeit wir zu einem bestimmten zeitlichen Finish kommen. 2 völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Wir werden beides machen, also nicht heute. Wir fangen heute mit einem Teil an Und dann gucken wir mal, wann wir Lust haben auf den anderen Teil. Und dann machen wir den. Aber wir wollen auch nicht zu viel über Triathlon. Wir machen dann nächstes Mal wieder auch ganz viel mit Radfahren und so.
Ne? Und so.
Genau. Und gut, oh, also da, die ich will Idee da gar nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, da gibt es auch einen ganz guten Anlass in den nächsten Tagen für. Da wird es was geben. Ja, ich werde es noch nicht verraten, aber ich glaube, wir bekommen Besuch.
Echt?
Wir bekommen Besuch. Gut. Ja. Darf ich aber noch nicht laut sagen.
Nee, ich weiß auch nicht, um was es so geht. Ich bin auch überrascht. Ist ja wie Ostereier suchen. Bald.
So ist richtig. Genau, ein Ironman ist drei. Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Du zuerst.
Nee, ich wollte einfach ganz kurz zusammenfassen, damit wir es jetzt nicht so spannend machen. Der ursprüngliche Arbeitstitel, an dem versuchen wir uns entlang zu hangeln, ist irgendwie, wie kriege ich es hin, mit 10 Stunden Training einen Ironman zu bestreiten? Da stellen sich mir mehrere Fragen, aber Björn wird jetzt erstmal den Ironman an sich sezieren und dann gucken wir, ob das am Ende des Tages für wen es sinnvoll ist, 10 Stunden zu trainieren, um einen Ironman zu machen, oder für wen es sinnvoll ist, 10 Stunden zu trainieren, um vielleicht irgendeine Art von Triathlon zu machen. Vielleicht kommt das ja auch für den einen oder anderen raus.
Und da habe ich direkt die erste ganz entscheidende Anmerkung für dieses Spiel. Wenn wir jetzt von 10 Stunden reden, diese Angabe 10 Stunden pro Woche, und wir streiten uns jetzt auch, das ist das, was ich meine, ob es jetzt 10 oder 12 oder 8 sind, arbeiten wir jetzt gleich raus. Ich habe jetzt keinen fertigen Trainingsplan dafür gemacht und ausgerechnet, dass es 10 Stunden im Schnitt sind. Aber mit einer Stundenangabe an Trainingszeit pro Woche ist es wie mit einer Radgruppe im Trainingslager auf Mallorca mit bekannten Reiseveranstaltern zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Gruppen und diese Gruppen 1 bis 5, die fahren halt entweder 32 km/h, 28, 26, 24 oder 20, sinngemäß.
Oder gar nicht.
Oder gar nicht. So, dann ist das immer so, dass diese zeitliche Angabe ein Durchschnittswert ist. Wenn ich also irgendwie eine Mischung habe aus Flachfahren und Berghochfahren, dann impliziert das, dass die 32 km/h Gruppe im Flachen auf jeden Fall mehr als 32 km/h fahren muss, weil berghoch fährt sie die nicht. Das heißt, das ist immer so eine Circa-Angabe. Ja? Und so ist das ehrlich gesagt mit Trainingsstunden auch. Also über all das, was wir jetzt gerade reden, das impliziert immer auch ein Stück weit, dass eine gewisse Standardabweichung dazu gehört. Ja? Also wegen mir mag der Durchschnitt 10 sein. 10 Stunden Training, und wir definieren das jetzt kurz so, pro Woche. Das bedeutet aber, 10 Stunden durchschnittliche Trainingszeit, wir reden jetzt von einem Ironman-Coaching gerade, welches da beginnt mindestens 7, 8, lieber 9 oder 10 Monate vor der eigentlichen Veranstaltung und ist der Durchschnittswert über alle Wochen gesehen, also auch inklusive der Ruhewoche, die nur 5 Stunden hat, auch vielleicht inklusive der 2 Wochen Erkältung, die gar keine Stunden haben und so weiter und so fort, ja. Das finde ich ist immer ganz wichtig zu verstehen, weil das immer so eine Riesendiskussion ist, die man da aufmacht. Das ist wie wenn, das kenne ich noch aus meinen Age-Grouper-Zeiten quasi, wenn du einen Athleten fragst, wie viele Stunden er so für gewöhnlich in der Woche trainiert, wird er dir niemals die durchschnittliche Stundendauer über 10 Monate sagen, sondern er wird immer sagen, ja, so 14 ungefähr.
Das ist aber in seiner besten Woche dann, gell?
So. Und diese 14 bringt er nie dauerhaft durch. Ne? Also das wird auf keinen Fall funktionieren, weil da muss ja auch, das ist ja auch geplant, das ist ja auch Teil der Periodisierung, irgendeine Spannbreite dazwischen sein. Ne? Und wir brauchen eine gewisse Standardabweichung, um zum einen Ruhe zu haben, Peaks zu setzen, wo auch immer die Standardabweichung jetzt gerade hin ist. Ob die positiv ist, ob die negativ ist, wie auch immer. Ich will nur, dass das ungefähr klar ist. Das heißt, wenn man da jetzt so über ganz konkrete zeitliche Angaben redet, dann ist das auch immer ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, semi-polemisch, wenn man so will, weil es sind nie immer genau 10 Stunden in der Woche. Also kann natürlich auch mal sein, aber ich glaube, es ist klar geworden, was am Ende zählt, ist die Stundenzahl über den, Ausrufezeichen jetzt, durchaus sehr langen Zeitraum. Und da haben wir schon mal die erste Einschränkung. Ne? Wenn wir jetzt wir gehen jetzt davon aus, dass der Sportler irgendwie auch eine Art, ich sage jetzt mal vorsichtig, aber Durchschnitts-Age-Grouper ist. Der hat jetzt nicht einen leistungssportlichen Hintergrund im Radsport. Der ist nicht ehemaliger Radprofi gewesen. Der ist nicht Leistungsschwimmer gewesen. Der ist nicht schon mal einen Marathon unter 3 Stunden gelaufen und so weiter. Weil das ist alles kein Durchschnitt. Das ist alles schon dann irgendwie mit ja, sehr guten Eigenschaften gesegnet und so weiter. wenn wir jetzt von dem klassischen Durchschnittssportler reden, also Durchschnitts-Ironman-Age-Grouper, was ja auch alles andere als Durchschnittssportler ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will, dann reichen nicht 6 Monate aus für gewöhnlich, wenn man das dann in irgendeiner effizienten Form von roundabout 10 Stunden machen will. Ja, dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das ist meine allererste Anmerkung, die ich gerne vorwegschiebe. Je nachdem, wie gut man so ausgestattet ist körperlich. Und das bezieht sich vor allen Dingen auch auf sowas wie Verletzungshistorie. Das bezieht sich auch darauf, wie denn überhaupt die passiven Strukturen, die knöchernen Strukturen und so weiter und so fort denn überhaupt in der Lage sind, so ein Training überhaupt verkraften zu können. Ja, mache ich also schon seit 5 Jahren Triathlon und bin das gewohnt, roundabout 8 bis 10 bis 12 Stunden die Woche zu trainieren. Oder fange ich gerade erst damit an? All das entscheidet darüber, ob so ein Ironman-Finish in irgendeiner Form Sinn macht. Also aus der kalten Hose raus. Und jetzt, ich darf das jetzt hier alles ganz offen sagen heute. Gestartet mit auch 20 Kilo Übergewicht im Oktober. Macht nicht so richtig viel Sinn, dann im Ende Juni, Anfang Juli, wann auch immer, irgendwie einen Ironman zu machen. Wenn man da wirklich so gar nicht die letzten Monate und Jahre sich bewegt hat. Mit anderen Worten, und jetzt nimmt es mir dann keiner mehr übel, weil ich darf mich da selber kritisieren, aber wenn ich morgen hingehen würde, mit diesem geschundenen 34-jährigen Körper und dem lichten Haupthaar, dann kann ich jetzt anfangen zu trainieren und ich weiß nicht, ob das reicht, bis nächstes Jahr, Juni, Juli, da sinnvoll einen Ironman hinzubiegen. Also da muss man sehr, sehr mit sehr viel Bedacht rangehen. Das ist die Einschränkung. So, jetzt haben alle abgeschaltet, die gedacht haben, geil, das ist der Schlüssel zum Erfolg für in 10 Stunden zum Ironman. Ich muss nur das machen, was sie da sagen und dann kommt er schon sofort hier mit solchen Einschränkungen. Tut mir leid.
Ich dachte ja, du erzählst einfach, wie man mit 10 Stunden Mentaltraining pro Woche einen Ironman schafft, ohne dass man 1 Meter schwimmt oder läuft. Aber gut. Nein, lass mal das. Nee, ich finde das ganz gut. Ich finde das vor allem gut, weil man ja sein soziales Umfeld manches Mal in seine Pläne einweiht. Zumindest sollte man es tun. Und bei der Geschichte sollte man dann vielleicht auch seinem Partner oder seiner Partnerin irgendwie sagen, ja, ich trainiere 10 Stunden in der Woche, aber das ist im Mittel. So nach dem Motto, wie ich habe eine 36-Stunden-Woche, aber ich habe Gleitzeit. Das kann also mal vorkommen, ich muss mehr arbeiten, kann aber auch mal sein, dass ich eine Woche habe, wo ich weniger arbeite. Das find ich relativ gut, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Weil ich dachte auch so, okay, 10 Stunden und dann habe ich dann schon überlegt, ja, 10 Stunden. Und dann erzählst du noch, ja, aber dann musst du aber schon 4-mal ins Trainingslager gehen, damit du pro Woche auf 20 Stunden. Nein, also ist ja auch legitim, ja. Weil wir werden ja nachher sehr wahrscheinlich auch mal über Umfänge reden und dann sind halt 10 Stunden dann doch sehr begrenzt, ja, wenn man zum Beispiel von Umfängen auf dem Rad redet und vielleicht auch mal wirklich Bock hat, draußen zu fahren und nicht nur auf der Rolle. Insofern fand ich das einen schönen Prolog oder Präambel oder was sagt man dazu? Und du bist bei weitem nicht so zurückgerudert wie unser Bundesgesundheitsminister zum Thema Quarantäne.
Oh Gott. Ganz kurz, wenn man dieses Prasseln hört, das sind die Sonnenstrahlen, die aus meinem Dachfenster prasseln. Also nicht, dass man sich da irgendwie wundert oder so. Richtig doll scheinen die gerade und prasseln da drauf. Ich entschuldige mich,
das wären die Blütenpollen. Ton.
Ja, so. Ja, also nein, bei allem Spaß und so. Und ich sage das auch immer salopp irgendwo, weil ich, und auch deswegen finde ich das Format hier, Podcast, auch ganz cool, weil man natürlich auch zwischen den Zeilen reden kann. Weil es halt eben nicht so einfach funktioniert und weil dieses erfolgreiche Finish ist irgendwie was, wo ich, wenn ich ein bisschen Kritik üben darf, wo man auch irgendwann so das Gefühl hat, es verschwimmt so ein bisschen im Sinne von, wir finden immer mehr Menschen, die sich für den ersten Ironman direkt eine zeitliche Vorgabe machen, finde ich Quatsch. Also Klammer auf und das sage ich jetzt noch einmal und ab dann fange ich an pauschalisiert zu werden. Es sei denn, man bringt jetzt eben die leistungssportliche Vergangenheit mit sich und so weiter und so fort. Ja, also nochmal, wenn man da jetzt irgendwie, wenn man ehemaliger Radprofi ist und sich dann überlegt, man, und da haben wir genug von gehabt, von den Vinokurovs und Co. dieser Welt und Jalabers und irgendwann auch mal Rolf Alder hat auch mal eingemacht, glaube ich, in Frankfurt oder so, wenn ich mich nicht falsch entsinne. So, die klammern wir jetzt natürlich auch. Ich rede jetzt wirklich von der Grundgesamtheit, vom 95% Konfidenzintervall der Age-Grouper im Triathlon. So. Und dann muss man halt schon immer dazu sagen, dass so manchmal Anspruch und Wirklichkeit so ein kleines bisschen auseinandergehen, was ich auch nicht gut finde, weil ich finde, für den ersten Ironman, wenn man den denn macht, geht's mir so, es gibt ja so eine gewisse, ja, ich sag mal, Grenze, in Anführungsstrichen, und jetzt muss ich vorsichtig sein, aber wo man davon sprechen kann, dass man diese Disziplin durchbringt in der angedachten Form. Oh Gott, hoffentlich nimmt mir das hier alles keiner übel heute. Aber ich sag mal so, Schwimmen muss schon was damit zu tun haben, dass man diese 3,8 Kilometer ganz gesichert auch irgendwie vor dem hier Besenwagen, den es beim Schwimmen nicht gibt, aber ist klar, was ich sagen will, vor dem Cut-off irgendwie hinbekommt. Ich bin nicht der Kandidat und jeder, der den Podcast schon häufiger mal gehört hat, weiß, dass da Mut zur Lücke auch gerne mal geil ist. Im Sinne von, wenn man sich dazu entschließt, diese 3,8 Kilometer Brust zu schwimmen, herzlich gerne. Jedem selber überlassen. Weil da muss man sich immer überlegen, und da kommen wir dann gleich nochmal in Ruhe zu, den Effort, den ich bringen muss, um mir Kraulen beizubringen, um das sinnvoll hinzubekommen, um das auch unter Wettkampfbedingungen mit diversem Stress, vielen Peoples um einen rum und so weiter, das alles zu schaffen, ob sich der Mehraufwand lohnt und ich dann nicht mal gesichert sagen kann, yo, dafür bin ich aber auch eine halbe Stunde schneller, weiß ich nicht, ne? Muss man in Frage stellen. So.
Dürfte da ganz kurz der Life-Coach eingrätschen?
Ja, bitte.
Auf der anderen Seite lohnt sich natürlich dieses Schwimmen zu lernen, welche Stilart es auch immer sein mag, natürlich schon, weil wenn ich es kann, dann kann ich es, glaube ich, auch irgendwann mal reproduzieren und dann kann ich es dann auch im höheren Alter oder später im Leben immer mal wieder anwenden. Und ich glaube, bis auf die Geschichte bei der Saltowende ist Schwimmen eine relativ ungefährliche Sportart für alles, ja, und hat einen extremen Output aufs Herz-Kreislauf-System und auch auf Muskel, also jetzt nicht auf Knochendichte, weil gut, da hat es keinen Impact, aber bei allem anderen, also es hätte ja für nachfolgende Jahre, wo ich vielleicht keinen Triathlon mehr mache, sondern irgendwie durch die Ostsee schwimmen will oder durch den Ärmelkanal durchaus seinen Vorteil. Nein, was ich irgendwie sagen will, ich glaube, Schwimmen ist sowas, wenn man es lernt, man lernt es dann so wie Skifahren irgendwie fürs Leben. Das heißt also, wer damit beginnt, sollte es und es sich wirklich richtig machen will, der sollte es vielleicht nicht nur auf den Triathlon kaprizieren.
Das, ja, so, aber jetzt jeder, der sich vorgenommen hat, in 10 Monaten sich auf die Challenge in Rot vorzubereiten und nicht schwimmen kann, der steht jetzt vor der großen Entscheidung, also, und der hat jetzt halt eben dieses 10 Stunden Zeitbudget im Mittel. Und dann kann man sich überlegen, was das am Anfang kostet. Und das ist halt der Moment, wo ich sage, boah, das sind halt 10 Monate echt wenig, ne? Also dann lieber halt, weiß ich nicht, ein Jahr vorher schwimmen lernen, sinnvoll kraulen können, um das dann zu machen. So, aber was ich sagen will, um den Punkt vorher nochmal einmal ganz kurz zu haben, natürlich gibt es bei jedem Ironman einen Cut-Off, der liegt dann je nach Veranstaltung irgendwo immer da, wo die Sonne schon untergegangen ist. So, man kann das auch in 17 und in 18 Stunden machen. Und weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch längere Cut-Off-Zeiten, keine Ahnung, ich habe da wirklich keinen
Plan. Ist das denn gesund? Also jetzt mal ganz ehrlich, du bist jetzt kein Kardiologe und du bist auch kein Orthopäde.
So, aber
und
das ist ja genau der Punkt, wo wir uns fragen müssen, also es gibt ja den Weg bis dahin, da kann man sich auch immer die Frage stellen, ist das jetzt gerade gesund und man findet eine Menge Potenziale, um das auch ungesund zu machen. Ne? Wir brauchen jetzt nicht über Energieverfügbarkeit, über Red Ass, über Übertraining, über was auch immer was reden, über Ermüdungsbrüche und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich den Veranstaltungstag selber. So, und wenn man jetzt an diesem einen Tag was Ungesundes tut, ja, dann ist es so. Also muss man auch fairerweise sagen, ist dann auch wahrscheinlich egal. Also da wird jetzt toi, 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 hoffentlich nichts passieren, wo man jetzt irgendwie sich hinterher den harten Ermüdungsbruch in der Hüfte geholt hat, weil ich sag mal so, wenn du das Ding in 17 Stunden finishst, dann läufst du ja auch nicht mehr. Also es ist ja nicht mehr so, dass du dann den Marathon in 3 Stunden läufst und vorher einfach nur mit dem Dreirad gefahren bist oder sowas halt, sondern für 17 Stunden musst du auch schon ganz viel deiner 42 Kilometer spazieren gehen. Ich will das nicht abwerten, bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn wir jetzt von Trainingszeit reden und von einem erfolgreichen Finish, dann stellen wir uns schon der Herausforderung, das in der ureigentlichen Form zu machen, dass der Marathon, um das Beispiel jetzt zu nehmen, halt eben schon auch noch was mit Laufen zu tun hat. Also nicht dieses planmäßige, ich schwimme 2 Stunden, fahre 8 Stunden Rad, dann bin ich bei 10, jetzt habe ich noch 7 Stunden Zeit bis zum Cut-Off, kann ich also spazieren gehen. Weil, wenn ich so ehrlich sein darf, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das ist irgendwie nicht so richtig das, was ich darunter verstehe. Also für mich ist es immer so, und so ist es auch zum Beispiel bei High Size, da würde es niemals ein Coaching geben, wo ein Athlet mit der Idee kommt, das irgendwie zu machen
also in 17 Stunden, um es sich dann schönreden zu können, dass ja 10 Monate ausreichen, um mit den 20 Kilo Übergewicht und der Unsportlichkeit dieses Ziel zu erreichen. Dann würde jeder Coach bei uns hingehen und würde sagen, pass mal auf, generell eine arschgeile Idee, aber wenn du das gesund machen willst, wenn das nachhaltig sein soll und so weiter und so fort und wenn du am Tag selber auch vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß haben willst, dann gönn dir doch lieber 2 Jahre Vorbereitungszeit oder 3 Jahre Vorbereitungszeit, immer bei dem gleichen Trainingspensum. Das heißt dann nicht, dass du irgendwelche Umfänge schrubben sollst oder wie auch immer, sondern das liegt halt einfach schlichtweg daran, dass ja der Körper einen gewissen Anpassungszeitraum braucht. Und damit beziehe ich das auf 20 Kilo Gewicht verlieren, was ich in 10 Monaten de facto nicht kann. Das kann niemals funktionieren, dass das auf eine relativ einfache Art und Weise funktioniert, ohne dass man da auch ein sehr großes Risiko in Kauf nimmt. Machen wir das Beispiel nur kurz empirisch. 2 Kilo Gewichtsverlust wären das im Monat, ne? 20 Kilo bei 10 Monaten Vorbereitungszeit. 2 Kilogramm Gewichtsverlust sind 2 mal 9000 Kalorien Fettmasse, die ich da verlieren will. Das sind 18.000 Kalorien. Jetzt kann jeder rechnen, ich mache es kurz, hier 18.000 durch, das sind 600 Kalorien Defizit pro Tag, die ich eingehen soll. Die holst du dir in der Leistungsklasse nicht über zusätzlich Sport machen, weil 600 Kalorien sind locker 1,5 Stunden Trainingszeit in der Woche, am Tag mindestens. Und diese 20 Kilo Übergewicht hast du dir nicht gerade eingeheimst, weil du jetzt irgendwie dich super ernährt hast bis dahin. So. Und das einzugehen ist ein Riesenakt. Warum in 10 Monaten? Warum muss das so doll sein? Ne? Und das ist jetzt nur eines der vielen Beispiele. Jetzt haben wir noch, und jetzt reden wir hier nur vom Körperfettanteil. Jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, was das für passive Strukturen bedeutet, wenn die aus dem Stand irgendwie dazu kommen sollen, 20, 30 Kilometer die Woche zu laufen. Und für das erfolgreiche Finish, ne, ich will gar keine Zeit sagen, ich will nicht sagen, ob das 12 oder 13 Stunden sind, bums egal, aber irgendwie was, ne, im ureigentlichen Sinne, schwimmen, Radfahren und laufen, nicht gehen oder spazieren, so. Und um diesen ureigentlichen Sinne zu schaffen, bedeutet das ja, dass ich auf 180 Kilometer diesen Marathon, wie auch immer in welcher Geschwindigkeit, ob man einen 8er Schnitt läuft oder einen 7er Schnitt, scheißegal jetzt gerade mal eben kurz, muss ich aber ja trotzdem halbwegs laufen können. Laufen heißt immer einen gewissen Impact haben. Impact heißt immer, die passiven Strukturen müssen darauf vorbereitet sein und es gibt wenig im Körper, was sich langsamer anpasst als zum Beispiel Knochendichte. Ja? Also VO2 Max in 4 Wochen 10% nach oben, kein Problem. Gewicht verlieren, wenn es drauf ankommt, 4 Kilo in einem Monat, kein Problem. So, kriegt man alles irgendwie hin. Immer hau ruck und garantiert auch dann immer nur für einmalig diesen Zeitraum. Ne? Man kann das dann nicht sagen, na gut, dann mache ich das ja jetzt 10 Zeiträume im Monat. Mittlerweile prasselt, eieieiei, egal. Das Wetter ist ja geil. So, und das möchte ich, dass das so verständlich wird, weil ich niemals den Eindruck erwecken will, dass wir jetzt hier die Zauberformel gefunden haben, mit der man hingehen kann und sagen kann, so, da mache ich jetzt hier 10 Stunden raus und egal, was für eine Vorerfahrung ich mitbringe, danach wird's geil. Ich mache mal eben die Jalousie runter hier, ja. Ist alles live, Leute, ist alles live, ja. Es kann immer passieren. Wir gehen jetzt zur Außenwette.
Ja, hier begrüßt die Johannes B. Kerner. Ich bin am Nordostseekanal.
Alter.
Und so, wir versuchen ein Kreuzfahrtschiff der Meierwerft mit bloßen Händen aus dem Hafen zu ziehen.
Der Transparenz halber, heute ist Donnerstag, wir haben den 7.4. Wenn dieser Podcast rauskommt in genau einer Woche und Schleswig-Holstein ist untergegangen, dann ist das hier das letzte Signal, was ihr aus Schleswig-Holstein gehört habt. Meine Güte. Ja, es wird irgendwann aufhören. Egal, soll uns nicht stören. Dann das Positive daran, dann beschwert sich der Tontechniker heute wenigstens nicht über meinen quietschenden Schreibtischstuhl, weil es draußen so laut ist.
Super. Und mein Ploppen am Mikrofon, sondern es ist einfach mal die äußeren Einflüsse.
So, ich hoffe, dass ich das so halbwegs versucht habe zu erklären, ohne auch irgendwem auf den Schlips zu treten. Die sich auf den Schlips getreten fühlen, das sei an der Stelle gesagt, das ist nicht böse gemeint. Mir liegt eure Gesundheit am Herzen. Das ist das Einzige, worum es geht. Also es geht auch um eine gewisse Nachhaltigkeit. Und das ist nun mal halt einfach in der Berufsbezeichnung des Coaches, ob Life- oder Finance-Coach, wie auch immer, Es geht um eine gewisse Nachhaltigkeit. Und das meine ich, also jetzt Spaß beiseite, meine ich todernst. Ja. Das ist mir halt wirklich, wirklich wichtig. Und ich habe noch nie eine Hemmschwelle gehabt, auch einer Menge Leute eben eins zu eins zu erklären, dass ihr Vorhaben für die nächsten 10 Monate mit diesem und jenem Finish, und das ist jetzt egal, ob es da um ein reines Finish geht oder auch um eine zeitliche Vorstellung, ja, auch das gibt es ja, dass Leute kommen und sagen, hey, hier so und so, bisher habe ich es immer geschafft, in meinen 7 Ironmans 11:30 zu machen, ich habe jetzt aber ausgerechnet, 9 Stunden geht auch, dafür muss ich ja nur dies und das und jenes machen. Und dann sage ich das nicht per sofort, weil ich irgendwie schwarz malen will oder irgendwem was Böses will, aber dann gibt es halt einfach gewisse Faktoren und Voraussetzungen, anhand derer man problemlos quantifizieren kann. Hast du, Daniel, das Zeug dazu, nächstes Jahr einen Marathon in ungefähr 3:15 zu laufen? Das ist nämlich die Benchmark, die du haben musst, um irgendwie ansatzweise in 9 Stunden zu finishen. So, und dann gibt es Möglichkeiten der Diagnostik, des Anamnesegesprächs und so weiter und so fort, wo man dann sagen kann, nee, klappt leider nicht. Oder ja, ist cool, aber
ein Marathon alleine in 3:15, das wäre dann praktisch die Ableitung auf 9 Stunden Ironman.
Nee, Marathon, okay. Also wenn du in 9 Stunden Ironman machen willst, dann musst du roundabout eine Stunde schwimmen. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Und dann hast du 5 Stunden Zeit zum Radfahren, dann sind 6 Stunden rum und dann hast du noch 3 Stunden Zeit. Also nicht 3:15, sondern 3 Stunden eigentlich. Also das heißt, du musst den hinten drauf schon ansatzweise. Und das war jetzt plus minus, ne? Du kannst auch auf einer schnellen Radstrecke 4:45 fahren, dann kannst du 3:15 laufen, sinngemäß. Mhm. Also das bitte jetzt immer hier als Standardabweichung mit einbeziehen, ne? Und ein Marathon hinten drauf in 3:15 laufen zu können, setzt voraus, dass ich den isoliert auf jeden Fall ganz gesichert unter 3 Stunden laufen kann. Niemand kann hingehen und kann sagen, ja, ich bin schon einen Marathon in 3:07 gelaufen letzte Woche, deswegen laufe ich den ja in 4 Wochen beim Ironman auch in 3:15. Garantiert niemals. Kann niemals funktionieren. Liegt einzig und allein daran, um das vielleicht auch mal ganz klar zu sagen, also wir haben ja die Herausforderung auf der Form halber 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer laufen, dass es natürlich ganz viel um körperliche Gesundheit, um Voraussetzungen im Sinne der passiven Strukturen, der Beweglichkeit, der Stabilität, der Flexibilität geht, die alle gegeben sein müssen. Dann kommt die Physiologie on top, also neben den eh schon körperlichen Gegebenheiten brauche ich ja eine gewisse physiologische Voraussetzung, um so eine Belastung machen zu können, weil diese physiologische Voraussetzung bestimmt am Ende das Energetische, und das Energetische ist der limitierende Faktor. Mhm. Will also heißen, für diese Belastungsdauer von irgendwas, 12, 13, 14 Stunden, ganz egal jetzt gerade, muss ich ja einen gewissen energetischen Aufwand betreiben, namentlich aus vorrangig besetzt entweder Fetten oder Kohlenhydraten, um diese Energieformen sinnvoll einzuteilen, brauche ich einen gewissen Trainingszustand, weil ich natürlich in der Lage sein muss für ein erfolgreiches Finish, dass ich ziemlich viele Energien aus meinen entweder zugeführten, wird nicht passieren, aber vor allem den körpereigenen Fettspeichern jetzt gerade ziehe. Mhm. Nichts anderes als, ich muss einen sinnvollen und einen guten Fettstoffwechsel haben. Für diesen sinnvollen und guten Fettstoffwechsel braucht es physiologische Voraussetzungen, die entsprechend angepasst sein müssen. Wenn also wenn du bei, weiß ich nicht, sag jetzt mal einfach, bei 7 Minuten auf einen Kilometer laufen, dauerhaft 80 Gramm Kohlenhydrate verbrauchst, wirst du das Ziel nicht sehen. Das ist ein Fakt. Das geht nicht. Egal, wie viel du da jetzt gerade noch zuführst, weil deine Leistungsfähigkeit wird beim Radfahren nicht wahnsinnig viel besser sein. Das heißt, du wirst eine Menge Kohlenhydrate in denen, mit der Leistungsfähigkeit brauchst du auch eher 6 oder 7 Stunden, eine Menge Kohlenhydrate verbraucht haben. In der T2 sind deine Kohlenhydratspeicher eben nicht mehr gefüllt, und dann hast du noch die Situation, dass du die da durchaus auch ein Stück weit wegschmeißt beim Laufen. Und für diesen Lauf wirst du natürlich auch nicht 3 Stunden brauchen, sondern eher 4 oder 5. So, und das geht sich nicht aus. Das ist eine ganz simple mathematische Rechnung, bei der man hingeht und sich grundsätzlich überlegen kann, wir haben folgende Voraussetzung. Wir haben einen Kohlenhydratverbrauch, den wir für diese Belastung haben. Und zu diesem Kohlenhydratverbrauch gehört ja irgendeine Intensität für das Individuum. Also dieses Individuum Triathlet braucht jetzt gerade für die und die Schwimmgeschwindigkeit so und so viel Kohlenhydrate, für die und die Leistung auf dem Rad so und so viel Kohlenhydrate und für die und die Laufgeschwindigkeit so und so viel Kohlenhydrate. So, jetzt kann ich mir also sinnvoll überlegen, ich habe Kohlenhydratspeicher, ich habe eine Kohlenhydratzufuhr. Das ist mein Ist-Zustand, mein Haben. Ja? Also ich habe Speicher an Bord, ich kann zuführen währenddessen, Klammer auf, muss ich natürlich trainiert haben, alles und so weiter. Klar, Klammer zu. So, und jetzt habe ich einen Kohlenhydratverbrauch. Und wenn das am Ende auf Null kommt, noch eingeplant quasi, dass ich mir gewisse Speicher bewahrt habe jetzt gerade, ne? Ich kann Kohlenhydratspeicher nicht auf Null bringen, dann bin ich tot, das klappt also nicht, sondern vor dem Hintergrund, dass ich noch eine gewisse Reserve einbehalten habe, das auf Null kommt, dann ist das pari, dann ist das mein Finish und dann habe ich das Optimale aus der Gesamtsituation rausgeholt. Ich habe genauso viele Kohlenhydrate verbraucht, wie ich quasi aus meinen eigenen Speichern irgendwie decken konnte und wie ich, also plus das, was ich zugeführt habe. Das ist also super. Jetzt ist die Frage, bei welcher Intensität passiert das denn? Weil wenn die Rechnung so aussieht, dass das nur klappt, wenn du jetzt 150 Watt fährst und einen 7er Schnitt läufst, dann wird es ein langer Tag. Dann ist das also eh schon, ist klar, aber dann wird es halt wirklich, wirklich dünn. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, ne? Mit 150 Watt Durchschnittsleistung, kann ich da ansatzweise einen 30er Schnitt fahren oder fahre ich da eher einen 24er Schnitt oder einen 25er Schnitt, was natürlich auch ganz viel von Setup und Material und Position und sowas abhängt, ist klar. Das sind so diese Unwägbarkeiten jetzt gerade für die Diskussion. Aber das kann man sich erstmal relativ einfach ausrechnen. So, und diese physiologischen Voraussetzungen lassen sich ja problemlos bestimmen. Für physiologische Voraussetzungen gibt es auch eine gewisse Abschätzung des Anpassungs, der Anpassungsfähigkeit inklusive des Anpassungszeitraums. Also du, Daniel, kommst zu mir im Oktober und sagst, so, hier, Test gemacht, ne, alles leistungsdiagnostiziert, das ist der Ist-Zustand. Jetzt stellt sich die Frage, wie weit kann man dich denn bewegen in den nächsten 10 Monaten? Kann man deine V2 Max von 40 auf, ich sage jetzt mal einfach, 56 anheben? Was ja schon auch eher, 16 Milliliter obendrauf gewesen wären. Das ist also schon 30% Erhöhung oder noch mehr als 30% Erhöhung. Muss man sich die Frage stellen, geht das? So. Aber man weiß natürlich, dass eine gewisse Sauerstoffaufnahme, eine gewisse Laktatbildungsrate, ein gewisser Fettstoffwechsel und so weiter und so fort bei entsprechender Intensität halt die Voraussetzung sein muss, um sowas in einer gewissen zeitlichen Sinnhaftigkeit beenden zu können.
Das bedeutet also, man kann auch bei einem Hobbysportler sozusagen eine Race- oder Time-Prediction machen, wenn man seine Physiologie kennt.
Ja.
Also.
Nee, kann man auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Situation so, und das hat aber auch wieder dann viel mit dem Training zu tun, dass es natürlich im Triathlon, gerade im Langdistanz-Triathlon, natürlich eine Menge Impact-Faktoren gibt, die darauf einwirken. Also klar kann ich hingehen und ganz stumpf sagen, so, bei der und der Geschwindigkeit habe ich, diesen und jenen Energieverbrauch, beziehungsweise der Energieverbrauch ist so und so aufgeteilt in Kohlenhydrate und Fette. So, und das Gleiche kann ich machen beim Radfahren und das Gleiche kann ich machen beim Laufen. Dann ist erstmal schon mal natürlich die Grundvoraussetzung, dafür zu sorgen, dass die Zufuhr optimal funktioniert, ne? Also dass ich halt entsprechend Ernährung und Flüssigkeitszufuhr halt getaktet habe und durchgeplant habe und weiß, dass die Verträglichkeit stimmt und so weiter und so fort. Und dann ist das schon mal erstmal so, wo man sagen kann, klar, das ist jetzt erstmal ein theoretischer Wert, das ist fein. So. Und jetzt kommen aber diese ganzen Unwägbarkeiten natürlich dazu, die ich auch im Training auf dem Schirm haben muss. Machen wir ein Beispiel. Ich kann in der Leistungsdiagnostik, gehe ich hin und diagnostiziere deine Laufökonomie, bestimme deine Leistungsfähigkeit im Laufen und kann eine Abwandlung finden, bei welchem Kohlenhydratverbrauch du exakt deine Zufuhr deckst. Machen wir das Beispiel. Du, Daniel, wieder schaffst es, 45 Gramm Kohlenhydrate beim Laufen in einer Stunde zuzuführen. Bei welcher Laufgeschwindigkeit ist dein Energie- oder dein Kohlenhydratverbrauch von 45 Gramm? So, dann ist der bei der Diagnostik bei 6 Minuten auf den Kilometer. Bei Kilometer 27 auf dem Marathon hinten drauf ist der aber nicht mehr bei 6 Minuten auf den Kilometer, sondern wahrscheinlich eher bei 6,5 oder bei 7 Minuten auf den Kilometer, weil du natürlich, schon eine ordentliche Ermüdung hast, die eingesetzt hat durch die bis dato 8 Stunden Belastungszeit, weil du an Ökonomie verlierst, weil deine Oberkörperstabilität irgendwie sich reduziert und so weiter und so fort, dadurch die Schrittlänge kürzer wird, alles was dazugehört und durch diese verschlechterte Ökonomie du halt einfach auch mehr verbrauchst bei 6 Minuten auf den Kilometer. So, und das sind halt so Dinge, die müssen halt bedacht werden. Und wenn wir jetzt bei 10 Stunden Trainingszeit sind, da weicht man natürlich von der Theorie auch ein Stück weit ab und muss dafür sorgen, dass man auf solche Situationen halt entsprechend vorbereitet ist.
Jetzt eine relativ kritische Frage. Wenn ich jetzt, wir sind ja noch nicht bei diesen 10 Stunden Training angekommen, aber wir machen jetzt mal 10 und 10. Ich habe 10 Monate Zeit. Ich befasse mich gerade das erste Mal ernsthaft mit Training. Ich kann diese 10 Stunden pro Woche Training im Mittel erübrigen. Wäre es vielleicht dann manchmal auch sinnvoller zu sagen, ich mache eine, was eigentlich nicht geht, eine andere Ironman-Distanz, weil findige Werber haben ja den Ironman 70.3 erfunden, der ja für mich kein Ironman ist, aber lassen wir das. Der wird ja so genannt und es ist ja ein Markenname. Ist es dann vielleicht bei aller Begeisterung für den Ironman, ist es dann vielleicht nicht sinnvoller zu sagen, ich mache einen 70.3 und ist es dann nicht gesünder und irgendwie im Endeffekt auch ehrlicher zu sagen, ich mache erstmal das?
Und das ist eine total spannende Frage, weil für das Finish, wo wir hier gerade von sprechen, das erfolgreiche Finish, ist die Antwort ganz klar ja. Weil ich muss einfach weniger Dinge beachten. Ich komme auch mit weniger Impact im Training aus, um diese Mitteldistanz zu finishen. Klares Ja. Mhm. Niemand braucht im Training einen Lauf über 1,5 Stunden, wenn er einen Halbmarathon läuft, hinten drauf. Man wird es locker auch mit 1 Stunde oder 1 Stunde 15 hinbekommen. Alles gut. Man fährt auch nicht, man macht auch keine Überdistanz-Radfahrten, wenn man sich auf einen Ironman vorbereitet. Niemand muss 200 Kilometer Rad fahren. Kann er, muss er aber nicht. So. Und die klare Antwort ist auf jeden Fall ja. Also ich bin mir ganz sicher, dass du mit 6 bis 8 Stunden Trainingszeit in der Woche es super und auch nachhaltig und gesundheitlich völlig fein hinbekommst, eine souveräne und eine gute Mitteldistanz zu machen.
Absolut. Also 70.3 ist eine Mitteldistanz auf gut Deutsch. 70.3 ist nur der andere Name oder der coolere Name.
Ja, ist ja okay, immer gut. Die Kilometerzahl. Ne? Ein Ironman ist halt eben hier Dings und 70.3 ist dann letztendlich ganz genau die Ableitung Hälfte davon. Du weißt schon, was kommt. Und dann gibt es noch 50.5 und wie auch immer was, und oder 51.5 müsste es heißen und so weiter. So, es sind ja immer Meilen. Ne? Also nur, dass ich jetzt einmal richtig gesagt habe. Also 70.3 ist ja die Meile letztendlich. Und ein Zusatz aber zur Mitteldistanz. Und dann wird es interessant eigentlich für die ambitionierte Fraktion. Das Finish klappt super, auch mit wenig Trainingszeit. Für ein sehr schnelles Finish und eine Top-Mitteldistanz trainiere ich kaum weniger als für eine Top-Langdistanz. Ja, und da muss man ganz klar differenzieren. Also ich höre das ganz oft so, nächstes Jahr mache ich keine Langdistanz, Klammer auf, der 9-Stunden-Age-Rooper, sondern nächstes Jahr mache ich nur Mitteldistanz und die will ich möglichst schnell machen. Dann denke ich mir so, ja, ist cool. Spart dir aber im Durchschnitt vielleicht 1-2 Stunden von deinen 18, die du trainierst, aber garantiert keine 5. Wird nicht klappen. Also wenn du hinten drauf einen schnellen Halbmarathon laufen willst, dann musst du auch dafür ordentliche Kilometer schrubben. So, und das ist halt eben der kleine, aber feine Unterschied. Von daher, ganz klare Empfehlung, hey, im Sinne der Vernunft, als vermeintlich unsportlicher, toi toi toi, ne, jetzt, dass das jeder weiß, wie ich das meine, und leicht übergewichtiger, erstmal anzufangen und zu sagen, im ersten Jahr mache ich mal eine Mitteldistanz oder vielleicht auch 2 und im Jahr darauf mache ich eine Langdistanz, super, finde ich sehr gut. Ist eine sehr vernünftige Idee, ist eine Idee, wo man viele Erfahrungen sammeln kann, wo man auch viele Fehler machen wird, die man dann aber im Jahr drauf irgendwie viel besser umsetzen kann und sowas. Also finde ich vom Prinzip her total gut.
Ja, ganz klar. Ich finde es halt relativ spannend, wenn man so Profi-Triathleten oder deren Coaches irgendwie redet oder nicht redet, aber Dinge liest, dann liest man, glaube ich, ganz oft so Sachen, ja, wenn ich das erste Mal mit meinem Athleten nach Hawaii gehe zum Ironman, dann geht es mal darum, der soll sich da mal ausprobieren und soll sich mal akklimatisieren und soll mal wissen, wie es ist. Also ich glaube, die wenigsten, ich glaube jetzt mit Gustav Iden und Blumenfeld verändert sich das sicher, aber ich glaube, wenn ich so ein bisschen auch mich dran erinnere, was mal Dan Lorang über Jan Frodeno gesagt hat, die waren beim ersten Mal schon echt gut, aber sie sind nicht mit dem Ziel hingegangen, das Ding gleich abzuschießen. Also ich glaube, vielleicht kann man das ja auch mal ein bisschen für sich selber übernehmen und dann runterrechnen und sagen, okay, gut, also ich fange erstmal mit irgendwas an, was ich auf jeden Fall schaffe, ohne dass ich mich jetzt also mega stresse. Und das könnte ja in dem Moment eine Mitteldistanz oder cooler ein 70-3er sein. Und das mache ich mal. Und wenn mir das am Ende des Tages noch Spaß gemacht hat oder ich 2 Wochen später sage, ja, würde ich wieder machen, war toll, dann kann ich ja sagen, gut, okay, vielleicht ist der nächste Schritt ein Ironman, weil für mich ist das immer so, also ich bin ja selber mal auf dieses Phänomen Ötztaler reingefallen, 2-mal, 3-mal insgesamt sogar und wenn du dann so überlegst, ja, es gibt sicher auch andere coole Alpenmarathons, wo du halt nicht einen halben Tag, einen kompletten halben Tag unterwegs bist, ja. Also ist zwar toll und du hast nachher viel zu erzählen und bla 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 und blub, also du erzählst es aber mehr dir selbst oder anderen Leuten, die es nicht interessiert, aber vielleicht wäre es dann manchmal cooler zu sagen, nee, ich fahre den Engadiner Radmarathon, da bin ich auch 7 Stunden unterwegs, ich bin aber dann halt nicht so scholle und fahre nicht immer der Kontrollzeit, also fahre nicht immer dem Timecut davon oder muss ihm davon fahren.
Und da finde ich, also wenn wir das vielleicht nochmal rausarbeiten dürfen, da gibt es ja immense Unterscheidungen, warum, was eigentlich die Herausforderung eines erfolgreichen Finishes ist. Wenn du als okay trainierter Radfahrer 300 Kilometer bei einem schleswig-holsteinischen Brevet fahren willst, dann musst du vorrangig erstmal früh aufstehen und dann damit leben können, dass dir irgendwann Arsch und was weiß ich was einfach tierisch wehtun. Dadurch, dass da aber keine Höhenmeter drin sind, geht es ja über die Leidensfähigkeit, sage ich jetzt einfach mal. Also du musst ja einfach nur irgendwie sitzen und treten. Und ob du am Ende 100 oder 150 oder 80 Watt fährst, ist egal, dauert halt dann nur länger. Und dann brauchst du für dein 300 Kilometer Brevet halt, weiß ich nicht, am Ende, keine Ahnung, 23 Stunden. So, wenn du, sobald du dir überlegst, irgendwas zu machen mit Profil, also in die Alpen zu gehen, geht das Spiel wieder los. Dann wirst du dir Gedanken machen müssen, wie viel Watt pro Kilo es benötigt, um eben einen gewissen Anstieg von, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, 8% Steigung über 10 Kilometer erklimmen zu können und da noch voranzukommen und am Ende zumindest mit irgendwie 7 km/h diesen Berg hochzufahren. Dann musst du dir Gedanken machen über die Übersetzung, über Watt pro Kilo und so weiter und so fort. Und dann kommt halt Watt pro Kilo dabei raus. Das heißt dann, was weiß ich, der Daniel, der braucht halt 2,5 Watt pro Kilo, um diesen Anstieg erklimmen zu können. Bei 2,5 Watt pro Kilo ist das sein Energiestoffwechsel. Kann er das machen? Ja oder nein? Auch das wird wieder funktionieren. Auch das ist eine Sache, die man relativ simpel quantifizieren kann, wo natürlich dann jetzt die Physiologie nochmal eine viel entscheidendere Rolle spielt als bei dem Durchhalteprozess des 300 Kilometer Brevets ohne Höhenmeter. So, wenn wir das jetzt erweitern auf einen Ironman, dann wird es ja noch viel komplexer. Dann ist das eine technische Frage beim Schwimmen alleine schon. Dann ist das beim Radfahren eine Frage, wo man klar sagen muss, dass natürlich zum Beispiel Position und Co. einen immensen Einfluss auch haben werden. Also wenn du bei aller physiologischer Voraussetzung 30 Watt sparen kannst, weil du dich sinnvoll auf den Bock hockst, dann ist das ja erstmal schon mal cool. Dann nimmst du das mit, weil das schenkt dir, weiß ich nicht, je nachdem, wie schnell du halt so bist, aber vielleicht 2-3 km/h und 2-3 Kilometer auf 7 Stunden bedeutet schon mal, dass du ja mindestens mal eine Dreiviertelstunde eher da bist, so ungefähr halt in
oder
der
ich fahre weniger Watt. Also, oder ich muss weniger Watt erzeugen, um die Geschwindigkeit zu halten. Ist ja auch
und
schön.
Hast deswegen einen besser abgestimmten Kohlenhydratstoffwechsel und spare die ein. Mhm. Super. So, und jetzt kommt ja beim Laufen noch erschwerend hinzu, dass es dann natürlich auch noch ganz viel eben um, ne, zum Beispiel Knochendichte und passive Strukturen und so weiter geht und die halt überhaupt erstmal so trainiert sein müssen, dass die das verkraften können und nicht zusammenbrechen, sinngemäß. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. So, und das ist halt einfach der Riesenunterschied. Deswegen ist das im Radsport, wenn in Ötztaler zu fahren, du weißt, wie es ist. Am Ende stellt sich die Frage bei Anstieg. So, und in Zeiten von 32er Ritzeln hinten ist es auch leichter geworden, sowas zu finishen. Muss niemand mehr Standardkurbel fahren und höchstens 25er Ritzel und wird am Timmelsjoch das Problem haben, dass er da gerade versucht, mit 48 Umdrehungen das Ding rüber zu wuppen. So, das klappt dann nicht. Aber je vermeintlich einfacher es wird von Übersetzung und Co., von Gewicht Rad, alles was dazu gehört und gerne auch Gewicht Körper, ne, auch bei sich selber mal anfangen. So, das ist alles irgendwie relativ leicht berechenbar. Und deswegen ist ja so eine, ich meine, wie hoch ist eine Dropout-Quote beim Ötztaler Radmarathon? Trotz dieser durchaus immensen Belastung liegt die jetzt nicht bei 40%, schätze ich. Also toi, 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 hoffe ich jetzt, bei normalen Wetterbedingungen und so weiter, ne, ist klar. So, und toi, 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 bitte keine Stürze und alles, was dazugehört. Und das ist natürlich bei einem Ironman irgendwie auch anders. Also da kann das natürlich auch durchaus mal anders aussehen halt, ne?
Genau. Du sprachst gerade was Spannendes an. Du hast so ganz nebenbei gesagt, ja, Bikefitting 30 Watt nehme ich mit oder so. Wenn wir von dieser These ausgehen, die wir aufgestellt haben, mit 10 Stunden Training im Schnitt zum Ironman, ja, wenn ich den vernünftig finishen will, das bedeutet, ich möchte noch laufen und ich möchte schwimmen und nicht paddeln und ich möchte Radfahren und nicht rollen, ja, also treten und nicht rollen, dann muss ich, glaube ich, automatisch, um sauber zu finishen, ja schon diese Aero-Position mitnehmen. Da ist da nichts mit. Ich fahre da mit meinem normalen Straßenrad, oder?
Ja, es also
einfach, weil ich mir ja die Körner sparen kann, wenn ich einigermaßen gut drauf sitze. Ja, einigermaßen.
Es ist immer so, ne, wir machen das jetzt auch gleichzeitig für, ich finde es immer schwierig, also und das wolltest du damit nicht sagen jetzt gerade, das sage ich auch ganz klar, aber das heißt jetzt nicht, dass sich jeder ein Zeitfahrrad kaufen muss und die Grundvoraussetzung irgendeine Zeitfahrmaschine ist, um einen Triathlon sinnvoll beenden zu können. Aber das, was du ja völlig zu Recht sagst, ist, dass irgendeine Form der aerodynamischen Haltung natürlich Vorteile bringt. Und das bringt sie auf ganz vielen Ebenen. Das geht ja nicht nur jetzt hier darum, 2 km/h, 3 km/h schneller zu fahren, im Sinne des Kontexts der Geschwindigkeit, sondern vor allen Dingen ja auch darauf bezogen, dass du weniger Energieverbrauch gegebenenfalls hast oder halt schneller fahren kannst, kannst du ja aussuchen, hast du richtig gesagt. Dann bist du deutlich schneller in der T2, hast dann gegebenenfalls weniger Kohlenhydrate verbraucht, hast weniger allgemeine Ermüdung und so weiter und so fort. Also du bringst das ja einfach viel schneller rum, das ganze Ding. Also viel schneller im Sinne von, ich meine, wir reden ja wirklich davon, muss man ja auch immer wieder dazu sagen, ne, wenn die Leute darüber schwadronieren, dass Aerotests nichts ist für Leute, die irgendwie vermeintlich langsam sind, ist eigentlich Quatsch, weil je langsamer ich bin, desto größer ist die zeitliche Ersparnis, ne, wenn ich sowas mache. Und wir haben das immer gerne so, dass wir da auch Leute haben, die dann, und jetzt rede ich mal gar nicht vom Aerotest, sondern einfach von der Fähigkeit, sinnvoll auf einem Zeitfahrrad zum Beispiel zu sitzen. Also heißt, ein Bikefitting gemacht zu haben und da schmerzfrei drauf zu sitzen. Das ist ja schon mal doll, weil der Schlüssel zum Erfolg ist nicht das Hochprofil-Laufrad, ob es jetzt 8 Zentimeter hat oder irgendwie eine Scheibe ist, sondern der Benefit ist, kann ich 95% meiner Zeit auf diesem Aerolenker hocken und nicht irgendwie im Basebar fahren mit aufgerichtetem Oberkörper und so weiter. Weil das ist das, was Zeit kostet bzw. Leistung kostet oder auf der anderen Seite Leistung sparen kann, wenn ich das eben halten kann. So, deswegen ist ein Bikefitting oder auch vielleicht 2, je nachdem wie viel es braucht, um das irgendwie sinnvoll um die Position halt wirklich sinnvoll durchzubringen. Auch am Ende des Tages, und das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber spart ja auch Trainingszeit. Also die Mehrleistung, die ich dadurch einsparen kann, wenn die jetzt bei 10, 15 oder auch 20 oder 30 Watt liegt und nichts daran ist unrealistisch, das sehen wir tagtäglich, dann kann ich mir ungefähr überlegen, wie viel mehr ich trainieren muss für diese 20, 30 Watt, um halt den Kohlenhydratverbrauch irgendwie eingeschränkt zu behalten, ne? Und den mit eben diesem Kohlenhydraten Haus zu halten. Und ja, das ist natürlich ein Riesending. Also es spart mir unterm Strich auch theoretisch Trainingszeit. Also nicht, dass ich die sparen wollen würde dadurch, aber das bringt natürlich auf vielen Ebenen Vorteil mit sich. Gut. So, und deswegen ganz klar, die Kunst bei effizientem Training, und das bezieht sich jetzt quasi auf alles, also wenn wir jetzt von 10 Stunden sprechen, ist ja vor allen Dingen die Kunst dahinter, sich auch die effizienten Dinge rauszusuchen und die sinnvoll zu gestalten. Ob das jetzt ein Bikefitting ist, mit dem ich 3-4 km/h Geschwindigkeit gewinne, oder ob das klassische Prinzip von, wir haben das gehabt über kohlenhydratreduziertes Training, haben wir sehr häufig drüber gesprochen, warum das Sinn machen kann, in welcher Form das Sinn machen kann, warum aber auch ein gewisser Umfang durch nichts zu ersetzen ist, warum das mancher Triathlet, der Profi-Triathlet vielleicht auch nicht braucht, weil der 35 Stunden die Woche trainiert. Aber je effizienter ich mit meiner Trainingszeit sein muss, desto noch mehr muss ich doch an die Qualität appellieren quasi. Und desto noch mehr muss ich mir doch Gedanken darüber machen, dass wenn ich bei 10 Stunden Trainingszeit halt eben nicht 2-mal in der Woche 4 Stunden fahren gehe, geht sich nicht aus, dann muss ich dafür sorgen, dass diese wegen mir 1,5-2-stündige Einheit, die ich 3-mal die Woche mache, um jetzt mal irgendwas zu sagen, dass die doch ganz doll mit Bedacht gewählt ist und ich doch ein ganz klar formuliertes Ziel dahinter habe, was ich mit dieser Einheit jetzt gerade bezwecken will. Und das passt ja jetzt ziemlich genau rein, ne? Also wenn wir jetzt sagen, 3 Einheiten die Woche auf dem Rad zum Beispiel, 1,5-2 Stunden, dann komme ich auf irgendwas zwischen 4,5 und 6 Stunden. Nehmen wir das jetzt einfach mal für einen guten Durchschnitt an. Das kann jetzt immer noch heißen, dass man aus 2 Stunden auch mal 3,5 macht oder 4, wenn man das für den Kopf mal gerade braucht, ne? In Gedenken an meine Standardabweichung, die ich anfänglich angesprochen habe. Aber jetzt mal nur fürs gute Mittel. Und mit 3 mal 1,5 bis 2 Stunden Trainingszeit in der Woche kann ich super was erreichen. Das ist ganz fabelhaft. Das ist ein ganz toller Umfang oder ein ganz tolles Trainingsvolumen, mit dem ich es erstmal schaffen kann, eine sehr gute Basis herzustellen auf dem Weg zu eben diesem Ironman-Finish zum Beispiel. Aber ich muss das halt auch vernünftig machen. Wenn ich halt meine, dass ich da jetzt einfach 1,5, 2 Stunden drauf losfahre und ich mache hier sinngemäß Pendlerpauschale, ich fahre nach der Arbeit halt einfach 2 Stunden nach Hause, dann wird es schon laufen, so. Mhm. Ja, wird nicht klappen. Ich brauche Sinn und Verstand dahinter. Ich muss mir Gedanken darüber machen, was will ich mit dieser Einheit bezwecken? Ich muss mich daran erinnern, was vielleicht im Oktober mein physiologisches Ziel gewesen ist, was ich jetzt bis Januar zum Beispiel erreichen will oder bis April oder wie auch immer, und ich passe es ja auch an zwischendurch. Machen wir das Beispiel, wenn ich jetzt im Oktober hingehe, ne, du hast es gesagt, das ist übrigens ein geiler Folgentitel auch, in 10x10 und so, wie du es so schön genannt hast, ne, 10 Monate, 10 Stunden und sowas halt. Da irgendwie bei bleiben wir jetzt vom Grundprinzip her, das heißt, ich fange im Oktober an, um mich auf ein Rennen am 3.7. in Rot vorzubereiten zum Beispiel. So, dann habe ich ja gewisse physiologische Ziele, die ich erreichen will, in Gedenken an meine physiologischen Voraussetzungen für das Rennen, in Gedenken an meinen Fettstoffwechsel, meinen Kohlenhydratstoffwechsel und so weiter und so fort. So, und dann kann ich ja genau durchtakten in Anvisierung meiner physiologischen Stärken und Schwächen, die ich so mitbringe, was ich jetzt gerade tun muss in den nächsten, sagen wir jetzt erstmal 3 Monaten vielleicht, bis Mitte Januar zum Beispiel, ne, oder 3,5 Monaten, wie auch immer, um dieses und jenes zu verändern. Auf dem Weg dahin, dass ich am Ende dieses und jenes erreichen will am 3. Juli. Also wir sagen jetzt, ich fange an mit 250 Watt Schwellenleistung oder 200 Watt, machen wir ganz weit unten, habe vielleicht eine mäßige Laktatbildungsrate, die jetzt echt irgendwie bei 0,6, 0,7, also durchschnittlich, überdurchschnittlich hoch für einen Triathleten liegt, eine niedrige Sauerstoffaufnahme, und dann geht es schon los. Alleine da muss ich mir schon die Frage stellen, womit beginne ich? Rein physiologisch vom Anpassungszeitraum her, Laktatbildungsraten anzupassen, dauert immer länger als Sauerstoffaufnahmen. Ja, also das eine hat mit Muskelfasertypus zu tun und so weiter und so fort, mit glykolytischer Rate eben im Speziellen der schnellen Muskelfasern. Das andere, die VO2 Max, ist eine Sache, die kann ich ja schon erhöhen, wenn ich einfach so weitermache wie bisher und nur Gewicht verliere, sinngemäß. Ne? Also wenn ich jetzt auf eine relative maximale Sauerstoffaufnahme mich beziehe.
Ja, aber es ist natürlich auch immer so eine Mogelpackung, gell?
Ja, das ist eine Mogelpackung, aber das ist am Ende des Tages nicht unwichtig, weil es ja auch ein Stück weit dieses Zusammenspiel aus Sauerstoffaufnahme und Körpergewicht beinhaltet. Also klar.
Ist es bei einem Ironman so entscheidend, weil du ja nicht diese Anstiege hast? Also wenn wir jetzt beim Ötztaler wären, bin ich bei dir.
Naja, vielleicht nicht auf dem Rad. Aber sobald Laufen, wir okay. über die Kombination Sauerstoffaufnahme und Gewicht sprechen, sind wir spätestens beim Laufen voll in der Diskussion. Mhm, und dann okay, müssen wir uns darüber Gedanken machen. Und Laufen und Körpergewicht bietet natürlich ein riesiges Potenzial im Sinne des erfolgreichen Finishes. Und auch da muss ich mir die Frage stellen, wann beginne ich damit? Also wann beginne ich denn damit, wenn ich das Ziel habe, Körpergewicht zu verlieren, was immer nur dann das Ziel sein sollte, wenn mein Körperfettanteil sinnvoll Potenzial für eine Reduktion bietet? Also jetzt eben nicht im Oktober mir als wichtigstes Ziel setzen, ich will Körperfett verlieren, wenn mein Körperfettanteil bei 12% liegt. Ganz ehrlich, fang halt einfach an zu trainieren, guck im Januar nochmal, wie sich der verändert hat. Entweder der ist sowieso schon runtergegangen oder Weihnachten hat dafür gesorgt, dass du den vielleicht da gerade noch gehalten hast. Und dann drehst du von Januar bis, keine Ahnung, Mitte April, Mitte Mai, wann auch immer, irgendwie an 2, 3 kleinen Stellschrauben und schon ist der bei 11% und dann reicht's dicke aus. Also null Potenzial für den Oktober, ja, macht gar keinen Sinn. Wirst du Baustellen finden, die um ein Vielfaches mehr an Potenzial bieten. Und Potenzial, man muss sich das ja immer so vorstellen auch, ne? So ist ja, ich mag ja diese Spinnendiagramme, wie bei uns in der Leistungsdiagnostik theoretisch auch, ne? Und so kann man sich das ja auch ganzheitlich vorstellen für die To-Dos und die Potenziale bis hin zum erfolgreichen Finish. Wo liegt mein Potenzial und wie viel Prozent von eben diesen 100% theoretisch, die ich erreichen muss, um erfolgreich zu finishen, ne? Also erfolgreich ist immer auch so ein blödes Wort, aber um Spaß zu haben am Tag X, wenn ich dann in Rot finische und abends einlaufe bei Feuerwerk und Co. So, und Das kann ich ja quantifizieren, da kann ich ja hingehen und sagen, naja, physiologisch, klar, da wird eines der größten Teile der Potenziale liegen. Und diese gedanklichen 60% physiologisches Potenzial, so sage ich es jetzt mal, teilen sich auf in, so. Und für den Sportler jetzt gerade, ja, Körperfettanteil sind halt vielleicht 5%, vielleicht 10, aber die anderen 50% seines Potenzials über die Physiologie, die holt er sich an anderer Stelle. Dafür muss ich dafür sorgen, was weiß ich, wenn der jetzt das größte Potenzial im Sinne der Sauerstoffaufnahme hat, dann weiß ich, okay, ich habe 3 Radeinheiten, 1,5 bis 2 Stunden, dann wird mindestens eine davon wahrscheinlich durchaus intensiv sein. Wie intensiv die ist, hängt wieder davon ab, kann ich die Laktatbildungsrate versauen, ja oder nein? Oder auch, schaffe ich es mit einer dieser Einheiten, die ich dann 2 Stunden habe und Kohlenhydrat reduziert nutze am Samstagmorgen, vielleicht auch für ein Gegengewicht zu dem hochintensiven, zu der hochintensiven Einheit zu sorgen. So, und das ist ein komplexes Ding. Und wie gesagt, man merkt jetzt schon bei der Ausführung, dass je mehr ich auf diese zeitliche Effizienz oder auch auf die Effektivität des Trainings, wenn man so will, achten muss, desto wichtiger ist halt die Qualität. Bei einem Profisportler, der 35 Stunden die Woche trainiert, ob es die letzten 1,5-2 Stunden im Grundlagenbereich in der Summe innerhalb dieser Einheiten pro Woche braucht, also im Sinne von, wenn der jetzt 22 Stunden Rad fährt, ob der die 22 braucht oder ob es 20,5 auch getan hätten, keine Ahnung, nimmt man mit, weil haben ist besser als brauchen, so, ich sag's jetzt ganz salopp, ja, und man weiß, es macht ihn nicht kaputt, er verträgt das also super und dann ist das klasse, aber natürlich, klar, kann der immer auch noch 3 Stunden mehr fahren, ob das dann funktioniert, ja oder nein, oder ob der dann daran kaputt geht, ich meine, das ist halt so ein Prozess, den man halt rausfinden muss.
Du meinst, also die 1,5 Stunden Radfahren sind okay, wenn es jetzt 1,5 Stunden mehr laufen wären, hättest du Bauchschmerzen, gell?
Ja, nein, der ganz anderer Fall.
Weil dann ist die Gefahr der Verletzung komplett, viel
die,
zu hoch, ja.
Die Diskussion beim Laufen ist eine ganz andere als beim okay. Radfahren, so. Aber wenn wir das jetzt auch auf den Age-Grouper beziehen mit den 1,5-2 Stunden, dann können wir ja auch da hingehen und so einen gewissen Korridor festzurren. Der muss 3-mal die Woche trainieren, eigentlich. Also gut, der kann jetzt auch 2-mal die Woche 3 Stunden fahren, das geht wahrscheinlich auch. Aber zum Beispiel da, vielleicht mindert das sogar meine Qualität, weil ich mit 3 einzelnen Einheiten viel differenzierter 3 Schwerpunkte herausarbeiten kann, die ich da gerade vorhabe mit dem. Machen wir das Beispiel. Wir nehmen uns eine hochintensive Einheit, die der fahren soll. 3x10 IE 40-20. Ob der in der Einheit 1,5 oder 2 Stunden fährt, völlig egal, weil das Ziel sind diese 3x10 Minuten IE mit sinnvoller Aufwärmung, mit ein paar Pausenzeiten dazwischen, mit einer sinnvollen Abwärmung.
Das heißt also, wenn er's zeiteffizient machen will, braucht er dafür eine Stunde oder eine Stunde ein paar zerquetschte. So.
Und dann reicht ist
eine Stunde
aus.
Weg, aber qualitatives Top-Training, okay.
Perfekt. Und dann hat er von 100 Gummipunkten 95 erreicht. Die halbe Stunde on top, ja, wäre nett gewesen, aber wir reden jetzt von Effektivität. Mhm. Also wir gehen jetzt wirklich hin und sagen, okay, das kann sogar eine Einheit sein, die der, keine Ahnung, morgens vor der Arbeit macht, abends nach der Arbeit und noch dies und das und jenes zu erledigen hat und auch wirklich nur maximal 1,15 Stunden Trainingszeit hat. Mit Duschen und allem drum und dran ist der in 1,5 Stunden mit der Einheit durch. So. Und ne, das meine ich jetzt gerade. Und dann ist halt der große Vorteil vielleicht auch darin, dass ich sagen kann, so, ich habe jetzt hier meine 3 Einheiten, nicht meine 2, weil dann kann ich halt hingehen und sagen, so, einmal hochintensiv, dann mache ich einmal irgendwie was, weil mir die Gesamtdauer irgendwie fehlt, also der generelle Umfang im Training, dann muss ich dafür sorgen, dass ich irgendwo auch mal die Kohlenhydratzufuhr periodisiere, also ich kann schon fast sagen, ich muss, außer ich habe eine sehr niedrige Laktatbildungsrate, was aber selten der Fall ist für Leute, die wenig trainieren, ich muss eine Einheit Kohlenhydrat reduziert angehen, was auch immer mit der 3. Einheit passiert, aber diese Möglichkeit, 3 Einheiten zu haben, die ich dann in aller Effektivität über nur eben diesen begrenzten Zeitraum abhalte, den ich wahrhaftig auch brauche, um diese Qualität sicher zu haben, um das Trainingsziel zu erfüllen. Punkt. Ist alles fein. Dann ist alles super. Ja? Und so ist es ja beim Laufen zum Beispiel genauso. Und jetzt, daran erkennt man ja, dass die Diskussion da eine andere ist. Beim Radfahren reden wir jetzt über ein Zeitfenster von 4,5 bis 6 Stunden Trainingszeit und wir schwadronieren über 2 oder 3 Einheiten. Wenn wir jetzt beim Laufen darüber reden, dass ich für so ein erfolgreiches Finish, um jetzt mal irgendwas zu sagen, in diese 10 Stunden über 10 Monate, vorausgesetzt, gesunder Typ, bisschen Erfahrung im Triathlon, kommt nicht aus der kalten Hose, dann wird das ja wahrscheinlich so in die Richtung gehen, dass der eben für dieses erfolgreiche Finish seine 30 bis 40 Wochenkilometer mal so ansatzweise gelaufen haben sollte, im ganz guten Durchschnitt. Sagen wir mal, machen wir einfach mal 30 Kilometer im Durchschnitt. So, das ist für den Normalo, sind das 3 Stunden Laufen in der Woche. So, und jetzt macht bitte jeder seine Standardabweichung so, wie er will, und es fühlt sich bitte jeder mit seiner eigenen persönlichen, individuellen Abwandlung so angesprochen, wie ich das jetzt hier gerade meine. Ja? 6er Schnitt, 3 Stunden die Woche sind 30 Kilometer. So. Da gehst du ja jetzt niemals hin und sagst, nee, mach mal 2 Einheiten raus, reicht, weil dann laufe ich 2x15. Total blöd. Ne? Wirst du es nicht hinkriegen, die Schwerpunkte zu setzen, ist deutlich zu viel Impact innerhalb von einer Einheit und so weiter und so fort. Bringt also fast nur Nachteile mit sich. Wäre es viel geiler zu sagen, dann mache ich lieber 3 Einheiten, a eine Stunde oder 4 Einheiten, a eine Dreiviertelstunde oder, ne? Jetzt taktet man sich das natürlich durch, wie einem das gerade taugt. Aber vielleicht macht es da ja auch Sinn zu sagen, so, ich pick mir hier eine halbe Stunde raus oder 35, 40 Minuten, was weiß ich was, lauf mich 10, 15 Minuten ein, lauf 3 bis 4 Mal meine, keine Ahnung, 1000 Meter Intervalle, lauf mich dann wieder aus. Weil genau das gleiche Spiel da auch vorherrscht, dass ich sagen kann, Trainingsziel erfüllt, was weiß ich, Sauerstoffaufnahme trainiert, alles super, ja. Und die nächste halbe Stunde, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil die mache ich dann an einem anderen Tag, nächsten Morgen zum Beispiel, und die laufe ich dann wirklich auch kohlenhydratreduziert. Und dann laufe ich die wirklich kohlenhydratreduziert. Nicht so kohlenhydratreduziert, wie ich hoffe, dass ich kohlenhydratreduziert bin, nach meinen 3x1000 Meter im Schwellenbereich, obwohl ich aber die um 16 Uhr gelaufen bin und um 13 Uhr noch Spaghetti Carbonara gegessen habe. Das ist, wird nicht kohlenhydratreduziert sein. Dafür reicht es nicht aus. Dafür brauche ich den mindestens 1,5-2 Stunden Lauf, und den kann ich nicht unterbringen im Sinne der Effektivität.
Mhm. Kann ich eigentlich, also... Kann ich ganz sicher, gell, weil es geht ja nur um Physiologie. Ich kann ja auch nach so einem 1-Kilometer-Intervall, wenn ich das an einem Abend mache und danach nur noch Proteine esse oder also Low Carb esse, könnte ich am nächsten Tag auch letztendlich eine Fettstoffwechseleinheit fahren oder eine Low Carb-Einheit radeln. Oder also ich müsste es ja nicht, ich muss ja nicht laufen, Radfahren bei so einer Cyclo-Geschichte, oder?
Laufen sowieso immer irgendwie mit sehr viel Bedacht zu behandeln. Ne? Also definitiv irgendwas, wo ich immer sehr vorsichtig wäre. Weswegen zum Beispiel. Für den 10x10 Sportler jetzt gerade, wir ziehen das jetzt so durch, niemals, wirklich niemals 3 Laufeinheiten an 3 Tagen aufeinander folgend. Kann nie gut sein. Wird nicht funktionieren. So. Lieber hingehen, wegen mir 2 aufeinanderfolgende Tage vielleicht noch. Und das vielleicht auch 2-mal, wenn wir jetzt bei 4 Laufeinheiten sind. Ist aber das allerhöchste der Gefühle. Und in der Zwischenzeit, Ausrufezeichen Trainingsqualität, muss sichergestellt werden, dass sich diese ganzen passiven Strukturen erholen und so weiter und so fort. Weil die sind halt eben nicht so gut austrainiert wie bei jemandem, der es gewohnt ist, seine 60 bis 80 Kilometer die Woche zu laufen. Deswegen ist es immens wichtig, sich Ruhezeiten zu gönnen, Pausenzeiten zu gönnen. Deswegen ist es immens wichtig, also auch bei dem, der viel trainiert, aber auch bei dem, der wenig trainiert, für den ist sämtliche Form von Athletiktraining, Stabi-Training, jede Form von Pflege, also Körperpflege, und jetzt nicht im Sinne von das Alpecin-Shampoo für den Haarausfall, sondern im Sinne von Blackrollen, Faszientraining in Anführungsstrichen, Flossing, Physiotherapie, was weiß ich was, sau wichtig. Alles entscheidend am Ende des Tages. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der am Ende über die Trainingsqualität als solche entscheidet, über die Erholungsfähigkeit entscheidet und so weiter und so fort. Deswegen kann man sich sicher sein, dass wenn ich jetzt morgen auf einem weißen Blatt Papier eine 10-Stunden Trainingswoche zeichnen sollte, wir sind ja schon hier halb dabei, ne? Wir haben jetzt schon 3 Radeinheiten eingetragen, haben wir 6 Stunden geschafft oder 4,5 Stunden geschafft. Machen wir mal wirklich nur 1,5 Stunden, nicht, dass hinterher einer sagt, wir sind ja gar keine 10. So, dann machen wir noch 3-mal eine Dreiviertelstunde laufen, dann sind wir bei, was sind das, 2,5 Stunden? Nee, nicht ganz, 2 Stunden 15.
45 sind hier 2,5.
Also,
2,5?
Nein, 45
Minuten. 45 kann ich 4,
nee. Mal 3 kann ich auf halb rausgehen. Das sind 2,15 plus 4,30. Sind wir bei, was habe ich gesagt, 6,45 angekommen.
Boah, haben wir noch 2-mal
noch schwimmen. Dann sind wir bei 8,45 angekommen, theoretisch. So,
ja.
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt können wir noch richtig fein säuberlich irgendwie mindestens 3-mal 20 Minuten Stabi-Training einbauen, Athletiktraining einbauen und so weiter. super. Ja? Mhm. Und was auch immer da alles zugehört, das ist natürlich jetzt ein individuelles Thema. In diesen dreimal 20 Minuten, ich bleibe jetzt mal dabei, oder dreimal halbe Stunde, ist egal, findet sich alles wieder, was für den, also wir sagen das ja immer so salopp, ja, da musst du Athletiktraining machen. Ja, was ist ein Athletiktraining? So, das ist genau wie wenn wir sagen, ja, wir müssen Lauf-ABC machen. Was zur Hölle ist Lauf-ABC und was mache ich da und was bringt es mir? Also bitte beziffer mir das jemand, ansonsten machen wir den Scheiß nicht. So, und wenn ich keinen benefitären Effekt daraus habe, dann lasse ich es. Jetzt gibt es gewisse Dinge, die man machen muss, weil die bringen etwas. So zum Beispiel die dreimal Dreiviertelstunde Laufeinheit, die erweitern wir jetzt. Wir machen jetzt nicht dreimal eine Dreiviertelstunde, sondern wir machen dreimal eine Stunde daraus. Das sind aber nur 45 Minuten Laufen. Und die anderen 15 Minuten ist Vor- und Nachbereitung der Laufeinheit. Haben wir hier schon ganz oft besprochen. Deblockieren, mit der Blackroll einrollen, mal irgendwie aufdehnen, bevor man das Ganze macht, sinnvoll ein bisschen aufwärmen, etc. pp. Aktivieren, nicht zu vergessen, ne? Damit hinten schön der Gluteus auch mitmacht beim Laufen und nicht einfach nur da rumhängt. Und jetzt machen wir wegen mir aus den 2 Stunden 15, machen wir jetzt dann, ne, sinngemäß 3 Stunden quasi. Wir haben ja 3 Laufeinheiten, a 45 Minuten plus minus 15 Minuten Zeit. So, kommt aber immer noch ganz gut hin. Dann machen wir jetzt halt eben nicht 3 mal 20 Minuten noch zusätzliches Stabi-Training, was auch immer das ist, sondern machen da 3 mal 15 raus oder 2 mal 20. Ist ja auch egal, weil wir ja schon rund um unsere Laufeinheit dafür gesorgt haben, dass wir Vor- und Nachbereitung für mindestens mal die Laufeinheit machen. Jetzt reichen vielleicht 2 mal 20 Minuten oder was auch immer jetzt, ne? Das kann sich jetzt jeder so ausrechnen, damit es sich ausgeht. Da machen wir jetzt irgendwas, nicht weil wir denken, dies und das und jenes macht jetzt gerade auf jeden Fall Sinn, wir müssen die Blackroll benutzen oder so, sondern wir machen irgendwas, was für uns individuell im Sinne der Trainingsqualität wichtig zu tun ist, um halt diese Effizienz zu wahren. Wir machen nichts, was keinen Sinn macht. Wenn also Planks keinen Sinn machen, niemand macht Planks, der sinnhaftig trainieren will.
Ja.
Also steile Thesen jetzt hier Häuser. Aber bringt nichts. So,
ja.
Gibt's garantiert genügend andere Möglichkeiten, wo man zu einem Physiotherapeuten gehen kann und sagen kann, pass auf, verrat du mir doch bitte, wo meine Schwachstellen sind, wenn ich laufen will und wenn ich in Aero-Position fahren will. Beim Schwimmen für gewöhnlich kann man jetzt die Schwachstellen mal irgendwie streichen, weil ist eh schon ein ganz geiles Ganzkörpertraining. So, ist ja selten so, dass da irgendwie, da ist kein Impact da, da hocke ich nicht irgendwie 5 Stunden und kriege hinter Nackenprobleme oder habe Schwierigkeiten mit dem unteren Rücken oder zu viel Spannung auf der ischiochoralen Oberschenkelmuskulatur oder. So, dann gehe ich zum Physiotherapeuten hin, dann sagt der, pass auf Daniel, ne, deine hintere Oberschenkelmuskulatur ist verkürzt wie die Hölle. Dein Hüftbeuger ist verkürzt, da bitte dran arbeiten, deswegen einen Schwerpunkt darauf setzen, auf den mit der Blackroll vorarbeiten, Punkt. So, und dann machst du noch ein bisschen Oberkörperstabilität, kann nie schaden, aber Riesenvorteil, wir reden von Triathleten, die schwimmen auch schon mal, das ist schon mal geil, das ist der Riesenvorteil gegenüber einem Radfahrer, weil der kann ja auch, also der Triathlet, gedanklich seine 2 Stunden schwimmen in der Woche, schon fast als, ja, also mehr oder weniger mit zur Oberkörperstabilität zählen. Der stellt da ja, der macht da ja schon viel in dem Bereich. Der kommt da ja nicht unbedarft, ne, wie der Radfahrer.
Auf der anderen Seite kann man natürlich die Zeit, die er dann nicht braucht für die Oberkörperstabi, vielleicht ein bisschen für Beweglichkeit und Aeroposition nutzen, gell?
So, super.
Also,
sehr gerne.
Weil dann geht er vielleicht
und Beweglichkeit und Aeroposition heißt,
also, ja.
Flexibilität in der Schulter hat sonst kein Radfahrer. Woher soll sie kommen? Ne? Also mach mal hier eine Hand nach oben und eine Hand nach hinten und dann, wo kreuzen sich denn die Hände beim Rücken? Wenn du das bei einer Radfahrmannschaft aus 24 Peoples machst, dann werden da, keine Ahnung, 18, mittlerweile wahrscheinlich klappt das ein bisschen besser, aber die Hände nicht aufeinander schlagen können halt hinterm Rücken. Ne? Ganz klar. Also kann ja jeder mal für sich selber versuchen, einfach mal kurz aufstehen und einfach mal einen Arm oben rum hinterm Rücken führen und den anderen Arm unten rum hinterm Rücken führen. Klassischer FMS-Test auch. Und auch immer super gut, ne? Sagt eine Menge aus über sämtliche Formen von Schulterflexibilität und so weiter. Also war jetzt sehr einfach, um Gottes Willen. Also die Athletiktrainer unter euch mögen mir verzeihen, dass ich das jetzt nicht fachlich super geil rausgearbeitet habe. Ja. Aber man sieht ja, ne? Dass dieses ganze Thema Trainingsqualität, das ist das alles Entscheidende am Ende. Diese Effizienz, Effektivität oder die, sagen wir mal so, die Effizienz, die wir haben wollen, weil unser normales Leben nicht mehr hergibt als eben diese 10 mal 10, wir uns aber trotzdem zum Ziel gesetzt haben, irgendwann mal sowas Sportliches da zu schaffen, wie ein Ironman-Finish, dann ist diese Effizienz die Voraussetzung, ja quasi, die wir mit der Effektivität in irgendeiner Form erreichen wollen. Also da wollen wir ja dafür sorgen, dass wir das machen, was Sinn macht und das dahingehend optimieren, dass wir halt aus diesem Zeitfenster von 10 Stunden das Maximale rauszuholen. So, und darüber kommen wir ja nur mit Qualität. Und da gibt es gerade jetzt im Hinblick auf eine Langdistanz im Triathlon hunderte Faktoren, an denen ich arbeiten kann, die irgendwie auch über diese genannte Effektivität entscheiden. So, Schwimmen beispielsweise. Um jetzt nur mal wirklich irgendwie hier ein paar Gedankenspiele loszulassen, ne? Wenn ich ein halbwegs vernünftiger Schwimmer bin, vielleicht macht es ja am Anfang Sinn, in den ersten 2 Monaten einen Kraulschwimmkurs zu besuchen, weil ich genau weiß, da lege ich die Basis und muss dann im Nachgang, reicht es vielleicht manchmal auch, wenn ich nur einmal die Woche schwimmen gehe und manchmal 2-mal und immer noch halbwegs das Wassergefühl behalte, um dann irgendwann Richtung Wettkampf muss ich noch darauf achten, dass ich den Neoprenanzug auspacke, dass ich Freiwasser schwimme, dass ich Orientieren beim Freiwasserschwimmen übe, also Qualität, ja, da reinbringe. Das kann aber auch dazu führen, dass ich zwischenzeitlich nur einmal die Woche schwimmen gehe, um einfach nur ein bisschen die Arme zu kreisen und da meine 3,5 Kilometer oder 3 Kilometer abreiße in der Stunde, fertig. So, wenn mir die zweiten 3 Kilometer jetzt nicht gerade wahnsinnig viel Mehrwert bringen, warum soll ich sie dann machen? Wenn es auf die Effizienz ankommt, ganz klar. Ne? Also ich würde jetzt immer jemandem empfehlen, das zu tun. Aber wenn der mir sagt, ey, ich habe da aber wenig Zeit und im Übrigen beim Laufen habe ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr Potenzial noch, ne? Also das sagt der mir nicht, sondern das finden wir ja dann gemeinsam raus, dann macht es vielleicht auch mehr Sinn, eher laufen zu gehen oder dann doch lieber statt einer Stunde schwimmen zu gehen, einmal die Woche zum Physiotherapeuten zu gehen oder. Alles nur das, was Sinn macht.
Ne? Ich hätte noch so eine Nerdfrage.
Bitte.
Ab wann darf ich denn mit dem Neopren schwimmen gehen?
Naja, das ist ja eine der vermeintlichen Denkfehler. Ich will gar nicht sagen Denkfehler, aber man muss nicht warten, bis der See genug Wassertemperatur hat. Man kann das Teil auch im Schwimmbad anziehen. Ne?
Weil, du kannst mich gern korrigieren. Ich habe ja mal vor Jahrmillionen von Jahren. Jetzt
kommt wieder die Schwimmgeschichte. Geil.
Ein Triathlon gemacht. Nein. Ah, und okay. Ich hatte da einen Neoprenanzug mir extra gekauft und ich habe den 2-mal vorher angehabt.
Ja.
Und ich konnte ja ein bisschen schwimmen, also die Technik, also Kondition oder Ausdauer war nicht da.
So. Sag nochmal, wieso du schwimmen konntest?
Früher? Weil das Erste war, was ich gelernt habe. Weil meine Eltern immer gedacht haben, ich ersaufe im Urlaub und wir einen eigenen Pool hatten, aber nur
das
so ein Aufstellbar.
Das ist das beste Argument, um schwimmen zu lernen, wenn ich ehrlich bin.
Nein, ist ja auch gut. So. Also,
ja, absolut.
Dann habe ich festgestellt, mit so einem Triathlon-Anzug kann man ja super geil schwimmen. Also A, man muss nicht gucken, dass die Beine absinken. So, man zieht und man kann gleiten. Also es sind ja schon tolle Sachen, die man sich sonst mühsam beibringen muss. Jetzt ist so die große Frage, die ich mir stelle, wenn ich diesen Nutzen viel früher habe und ich bin jetzt kein so guter Schwimmer und sage aber, ich krieg's hin, mit dem Neo zu gleiten. Also beim normalen Schwimmen fällt es mir schwer, weil wir sind nicht gerade am Toten Meer mit dem hohen Salzgehalt,
ja, sondern ich
schaffe es auch irgendwie in der Schwimmhalle oder im See. Sollte ich da nicht einfach früher anfangen und sagen, okay, das reicht mir ja. Ich versuche meine Gleitfähigkeit mit ein bisschen Training dahin auszubauen, dass ich in meiner Zielzeit reinkomme, ohne zu viel Wasser zu schlucken, ohne komplett irgendwie fertig zu sein. Also wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass man dann sagt, okay, ich spare mir das dann lieber, wenn ich eh schon kein guter Schwimmer bin. Also wenn ich jetzt nicht derjenige bin, also wir reden ja von einem zeitlichen Finish und nicht von einer Platzierung unter den ersten 10. Also macht ein frühes Neoprentragen im Wasser dann durchaus Sinn, damit
also
man sich
halt
dran
so
gewöhnt?
Also so, ne? Es gibt ja auch Triathlons ohne Neoprenanzug, das sei immer nochmal gesagt an der Stelle. Und wenn du in Hamburg in der Binnenalster schwimmst, da gibt es auch oft genug die Situation, dass ja in Hamburg das Schwimmen eher neofrei ist. Und du dann natürlich gegebenenfalls aufgeschmissen bist, wenn du es nicht so richtig gelernt hast, weil da würde ich immer die Grundvoraussetzung drauflegen, ne? Also auf dieses sinnvoll Schwimmen lernen, was auch immer das bedeuten mag. Ne? Nochmal, wegen mir auch Brustschwimmen, egal, aber auch man kann auch schnell Brustschwimmen, auch im Neoprenanzug. So. Und das würde ich immer voraussetzen. Dann Ist es wichtig, diese Übertragung in den Neoprenanzug oder in das Neoprenanzug schwimmen hinzubekommen? Will heißen, nach 10 Monate, 4 Wochen sind 40 Wochen. Selbst wenn du nur einmal drin warst, hast du 40 Schwimmeinheiten gemacht. Wenn du dann zweimal den Neoprenanzug anziehst vorm Rennen, ist das zu wenig. Das ist ein Missverhältnis. Ne? Mhm. Weil natürlich hast du jetzt gerade richtig schwimmen gelernt, aber wenn die Übertragbarkeit nicht passt, im Sinne von dir tun die Schultern weh nach 500 Metern, weil es dann doch ganz anders ist und die Armbewegung eine ganz andere ist und so weiter und so fort, dann ist das nicht gut. Aber auch ganz klar, die, ich übertreibe jetzt mal, aber die dritte Technikeinheit in der Woche, ne, wo du dann hier schön altdeutsch schwimmst und noch ein bisschen Indianerkraulen machst und dann auch nochmal irgendwie hier abschlagen an Hüfte und Kopf schwimmst und so weiter. Ja, Mai, ob das sein muss, wenn du am Ende im Rennen sowieso einen Neoprenanzug anhast, ne? Ich weiß nicht. Also das ist mir manchmal ein bisschen viel Klimbim, wenn man sich das anguckt.
Du meinst Faustkraulen und so Scheiß.
Ja, so. Ja, all das, nein. Aber ist ja schon so, also auch da wieder, ne? Ich meine, da kannst du dich auch bei jeder einzelnen Einheit fragen, warum? Also, warum mache ich das jetzt gerade?
Du meinst, können wir auch Wasserball spielen, gell? Macht genauso viel Spaß.
Für meine fantastische Hydrodynamik, die ich dann deutlich ausbaue, was immens wichtig ist. Also, das sage ich ja immer wieder, ne? Hydro noch wichtiger als Aerodynamik. Von daher ganz entscheidend. Und Wasserlage sollte ich drauf haben. Und wenn diese Technikübung dazu führt, dass ich meine Wasserlage gerade immens verbessere und, ne, was weiß ich, meinen Armzug erweiter und die Gleitphase schöner mache, etc. pp. Alles richtig, alles wichtig, alles super. Aber, und deswegen sage ich das, aber die dritte Einheit die Woche, in der man dann auch nochmal irgendwie einen Technikschwerpunkt setzt, da muss man sich dann schon fragen, ja, ist jetzt das wirklich so wichtig, wenn du am Ende gesichert mit dem Neoprenanzug schwimmst? So, und auf unseren 10x10 Sportler jetzt bezogen, eine gewisse, also die Technik erlernt haben und sicher sein in dieser, ob das Kraulen oder Brust ist, egal. So, alles erstmal am Anfang dafür tun, um das halt halbwegs sicherzustellen, weil wenn du beim Kraulen nicht sinnvoll die Atemtechnik gelernt hast, dann brauchst du nicht irgendwelche Intensitäten schwimmen und nicht irgendwelche anderen Technikübungen einbauen und so weiter und so fort. Lern halt zu atmen, Punkt. Und dann, wenn du das drauf hast, kannst du dich immer noch fragen, ob jetzt hier einmal reicht in der Woche, ob du dann doch lieber zweimal gehen willst. Vielleicht kannst du ja auch, weiß ich nicht, zweimal etwas kürzer gehen. Vielleicht ist das Schwimmbad direkt um die Ecke und du kannst da auch mal für eine halbe Stunde reinhopsen und kriegst das nochmal eben schnell vor der Arbeit hin oder mal eben in der Mittagspause verfrühstückt. Ist ja mal beim Schwimmen die Frage zwischen Brutto- und Netto-Trainingszeit. Ne? Das gibt es natürlich da zu beachten. So, und dann auch irgendwann zeitnah natürlich dafür sorgen, irgendwie den Neoprenanzug zumindest mal 6, 7, 8 Mal angehabt zu haben, bevor man jetzt gerade den Wettkampf angeht. Ne? Und auch mal im Freiwasser gewesen zu sein, wenn das, wie gesagt, temperaturtechnisch und sicherheitstechnisch auch so funktioniert. Das, ja, das sei mal dazu gesagt. Also Sicherheit ist natürlich immens wichtig. Ne? Wenn man sich da generell unsicher fühlt und das nicht machen will, ja, dann kann man das auch nur im Becken üben, weil in einem Wettkampf gibt es da Leute, die auf einen aufpassen zum Beispiel. Und deswegen ersäuft man da weniger schnell, als wenn man jetzt gerade irgendwo, weiß ich nicht, montags morgens um 9 Uhr allein im Decksteinerweiher schwimmen geht und da niemand ist, der einen irgendwie bei dem Ganzkörperkrampf irgendwie da rausfischt und sowas, ne? So, aber ne, man sieht halt schon, ich erweitere das nochmal, nur für den Gedanken, wenn man sich sicher ist, dass man das drauf hat mit dem Schwimmen, ne, so wie du jetzt als absoluter Experte, als Wasserratte, dann kann man ja auch getrost hingehen und von Oktober bis Februar sagen, ich gehe nicht ein einziges Mal ins Schwimmbad, was soll ich denn da, ich kann auch schwimmen. Und wenn du weißt, dass dir danach zweimal die Woche Schwimmen reicht, um einfach da in 1,5 Stunden die 3,8 Kilometer zu erschwimmen, ist doch alles fein. Warum sollst du denn dann von Oktober bis Februar schwimmen gehen? Kannst ja auch sparen, kannst auch andere Sachen machen, die viel, viel sinniger sind und die viel mehr von deinem Potenzial abgreifen. Finde ich super. Also warum denn nicht mal blockperiodisiert das Ganze angehen? Und gerade beim Schwimmen klappt das extrem gut, weil du auf nichts achten musst, was jetzt irgendwie gerade hier Impact und Co. angeht. Ne? Beim Laufen kann das nicht funktionieren, weil eben die knöcherne Struktur alleine schon einen gewissen Anpassungszeitraum braucht. Die ist aber beim Schwimmen egal. Da kannst du vorher vielleicht auch, kannst auch Zugseiltraining machen, 2 Monate lang. Da kannst du deine Physiologie ein kleines bisschen drauf vorbereiten oder auch die Muskulatur, die, egal ob jetzt die große oder die kleine, oder auch die Flexibilität in Schulter und alles Mögliche. Das ist super, das kann man machen.
Da wollte ich gerade fragen, dieses Zugseiltraining, wie wichtig ist das? Also das ist jetzt wirklich, ich sehe das immer und der ein oder andere Triathlet macht es, aber ist das, wäre das für einen 10x10er Also sinnvoll?
Also ich finde das ja gut, weil das ja, also ich würde es, wenn du jetzt fünfmal die Woche schwimmen gehst, brauchst du nicht zusätzlich und auch nicht währenddessen. Also vielleicht zum Aufwärmen macht man das ja gerne mal, ne? Dass man ein paar Gummibänder dabei hat oder so. Ob das jetzt Zugseiltraining ist oder Aufwärmen mit Gummibändern, ja, egal. Mhm. Aber wenn du fünfmal die Woche schwimmen gehst, brauchst du es nicht. Und auch bei dreimal die Woche für jemanden, der einen schnellen Ironman machen will, je nachdem, was so seine Schwimmfähigkeit ist, braucht er es wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt im Sinne der Effektivität, der Effizienz, der Qualität hinzugehen und zum Beispiel eines dieser 20-minütigen, was auch immer was, Stabi-Athletik hast du nicht gesehen, Einheiten zu nehmen und da nochmal ein bisschen Zugseil mitzumachen, finde ich durchaus sinnvoll. Gerade vor dem Hintergrund, dass, ne, wie gesagt, Wassergefühl ist das eine. Klar brauchst du auch fürs Schwimmen gewisse physiologische Voraussetzungen, also jetzt mal auch inklusive Kraftfähigkeit und Co., ne, eine gewisse Kraftausdauer, die man irgendwie mitbringen muss, gerade so im Schulterbereich und so weiter oder im Latt und alles, was so dazugehört. Und da finde ich das schon nicht verkehrt, das so ein bisschen vorzubereiten, weil, also ganz ehrlich, probates Mittel von Oktober bis X hinzugehen als okay guter Schwimmer und zu sagen, ey, ich mache hier zweimal die Woche Viertelstunde Zugseiltraining, reicht mir vollkommen aus, brauche ich nicht für ins Wasser und so weiter. An der Technik kann ich immer noch mal feilen, da kann ich noch ein bisschen Feinschliff machen, weil ich das jetzt wieder ein halbes Jahr verlernt habe und so. Aber wenn das im Sinne der Effektivität und der Effizienz in deinem Trainingsalltag irgendwie sinnvoll ist, dann finde ich das super. Dann würde ich es machen.
Mal noch eine akademische Frage. Wenn man sogenannte Entlastungs- oder Regenerationswochen hat, kann man die beispielsweise drauf verwenden, dass man sagt, okay, da lege ich dann den Wert drauf auf, also Schwimmtechnik? Oder würdest du sagen, da ist der Körper eigentlich so ermüdet, funktioniert einfach neuronal nicht, dass der Körper dann in der Lage ist, was zu lernen, wenn er eigentlich grundsätzlich müde ist von der Belastung der 3 oder 4 Wochen davor?
Ja, wir müssen aber auch relativieren. Also ja, der ist bestimmt okay müde, aber Schwimmen, der ist jetzt auch nicht vom Schwimmen müde, ne, sondern vom Radfahren und vom Laufen. Das ist der Vorteil beim Triathlon. Man muss da ja ein paar mehr Sachen machen, als jetzt nur Radfahren. Also hättest du mich jetzt gefragt, ob der Läufer in seiner Ruhewoche einen Schwerpunkt auf irgendwie Lauftechnik, Lauf-ABC und hast du nicht gesehen legen soll, hätte ich gesagt, puh, der läuft halt für gewöhnlich 120, 140, 150 Kilometer in der Woche, würde ich jetzt eher nicht machen. Aber jetzt in der Kombination, vor dem Hintergrund, dass der vorher ein, zweimal schwimmen gewesen ist in der Woche, also kontinuierlich oder also ja gar nicht, wäre jetzt Quatsch, dann brauchst du auch nicht in der Ruhewoche irgendwie Technikübungen machen. Aber da ist ja erstmal schon mal das Thema Schwimmen einfach ein geiles. Also alleine im Wasser sein ist ja für eine Ruhephase schon mal super. Du hast keinen Impact, du musst dein Körpergewicht nicht tragen. Du kannst jetzt hingehen und aus deiner normalerweise einstündigen Schwimmeinheit, die du hast, kannst du jetzt theoretisch auch eine Dreiviertelstunde Technikübung machen. Dann kannst du noch eine Viertelstunde Aquajoggen gehen und dann ist super. Finde ich geil. Super gut. Also vielleicht kann man das ja auch so fast schon schwerpunktmäßig machen, dass man sagt, ich gehe in der Ruhewoche hin, mache aus meinen, wir bleiben mal dabei, 3 Radeinheiten und 3 Laufeinheiten jeweils nur 2 zum Beispiel und gehe dafür einmal häufiger schwimmen, also gesichert dann vielleicht 2-mal, wenn ich vorher nur einmal schwimmen gehe. Total cool, finde ich super. Kann man ganz viel toll mitspielen. Das ist der Riesenvorteil bei einem Triathleten, dass der durch die Disziplinen ja wirklich ein super, super geiles Wechselspiel hinkriegen kann der Belastung und auch der Entlastung dann dementsprechend.
Kannst du nochmal bei diesen 10 Stunden oder beziehungsweise also bei unserer Idealvorstellung irgendwie 10 Monate, 10 Stunden Ironman, wann beginnen denn so die längsten Rad- und Laufeinheiten und wie lang sollten die auch sein? Also wenn jetzt jemand normal gesund ist, sage ich mal, weil wir haben wir reden ja schon immer drin, dass im Endeffekt der Umfang schon extrem wichtig ist, also wobei das ist ja immer die Frage, nehmen wir den Gesamtumfang der Woche oder des Monats oder den Gesamtumfang einer Einheit? Wobei letztendlich muss ich ja meinen Körper schon irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten, dass ich bei einem Ironman ja irgendwann durchaus mal in einem ermüdeten Zustand unterwegs bin, gell?
Ja. Ja, genau. Und du hast es aber schon sehr richtig gesagt. Also, was ja zählt, also der klare Satz gilt, dass ein Gesetz, Umfang ist durch nichts zu ersetzen, ne? Wenn ich mehr trainieren kann, mache ich das, weil das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Das heißt ja nicht, dass man deswegen die Qualität schleifen lässt. Man kann auch 15 Stunden die Woche mit entsprechend hoher Qualität trainieren und dann ist das immer besser, als 10 Stunden die Woche mit entsprechender Qualität zu trainieren. Ja. Und man wird es auch nicht mit 10 Stunden in irgendeiner Form findet man jetzt hier eine Zauberformel, mit der man das nochmal besser machen kann. Ist nicht so. Ja? Da kann man sich sicher sein. So. Warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Du hast noch was anderes Cooles gesagt. Achso, und dann gilt es immer, danke, sorry, wenn wir von Umfang sprechen, meinen wir ja ganz oft auch sowas wie Belastung oder Gesamtbelastung, und da gilt immer der Kontext. Ne? Also wir können jetzt nicht hingehen und sagen, wir rechnen jetzt immer nur in Wochen zum Beispiel, weil vielleicht hat die Woche ja recht wenig Laufkilometer, aber da ist ein Block dabei, bei dem ich vielleicht sogar mal 3 Tage in Folge laufe, wovon ich vielleicht sogar einmal einen 20-minütigen hart gelaufenen Koppellauf mache. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, boah, das waren eigentlich nur 25 Kilometer in dem Block. Wenn davon aber 5 kohlenhydratverarmt gekoppelt auf eine Radeinheit mit Intensität sind, ja, dann ist die Gesamtbelastung halt auf jeden Fall von diesem Block hoch. Und deswegen auch als, na, wie gesagt, höhere Gesamtbelastung, vielleicht auch dann der Woche oder des Monats oder wie auch immer was, also zu bewerten. Der Kontext zählt. Das ist das, was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen bin ich auch überhaupt nie ein Fan davon, wenn so Diskussionen aufkommen wie, ja, aber, das sind ja jetzt nicht 10 Stunden Trainingszeit gewesen, sondern 9,5. Ja, mei, ist doch scheißegal. Wenn die Qualität passt, dann reichen auch 9,5. Oder wenn es erforderlich ist, 10,5 zu trainieren, dann trainiert man halt 10,5. Und dann muss man ja immer noch bedenken, wie sind die denn überhaupt verteilt? Hast du die jetzt gerade geholt, weil du mal eine Stunde länger Rad gefahren bist? Ja, mei, also wenig Impact für die Gesamtbelastung. Oder hast du dir die geholt, weil du auf einmal irgendwie 30% mehr Laufkilometer gehabt hast? Macht einen riesen Unterschied, ist aber die gleiche zeitliche Komponente. Ja? Hm? So, und das ist halt immer ganz entscheidend wichtig. Was war deine Ausgangsfrage?
Meine Ausgangsfrage war irgendwie so, also platt gesagt, was ist der längste Lauf, was ist dann die längste Radeinheit in so einem,
vergessen,
in so einer Geschichte.
Und vor allen Dingen, wann kommt die?
Genau, richtig, ja.
So, ich mach's jetzt mal pauschal, ne? Aber wenn wir jetzt mal, bleiben wir mal kurz beim Radfahren, wir haben diese 4,5 bis 6 Stunden, die mache ich natürlich nicht von Stunde oder Woche 0 an. Ne? Ich taste mich daran. Ich fahre 2 mal eine halbe Stunde in der Woche, 3 mal eine halbe Stunde in der Woche und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mich eingegroovt und nach, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal, 4 Wochen bin ich irgendwo, 4 bis 6 Wochen bin ich irgendwo so da angekommen, dass ich jetzt sagen kann, ich kann jetzt hier 3 mal 1,5 Stunden machen, ich kann 3 mal 2 Stunden machen, was auch immer. Und dann habe ich erstmal noch einen sehr langen Zeitraum, wo man klar sagen muss, wenn die Effektivität nötig ist, dann lass es doch dabei und bring doch erstmal möglichst viel Qualität da rein. Und du hast doch sensationelle Möglichkeiten, an weiß Gott wie vielen Stellschrauben zu drehen. Du kannst mit der Intensität spielen, du kannst mit der Kohlenhydratperiodisierung spielen, du kannst mit der Anpassung deiner Physiologie spielen, du kannst ja die Trainingsbereiche nachjustieren, wegen mir alle 4 Wochen. Wenn du irgendwann das Gefühl hast, die IEEs bei 300 Watt fühlen sich zu locker an, fahr sie bei 330, auch wenn du schon bei 3x10 angekommen bist, mach. Immer, also je mehr du da drauf packst quasi, ne, also natürlich immer in Relation zu deiner Leistungsfähigkeit, ist klar, jetzt nicht um dir mehr weh zu tun, sondern einfach nur, weil du ja genügend Stellschrauben hast, die du unabhängig der zeitlichen Komponente optimieren kannst, um immer wieder diesem Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Mhm. Das ist ja sensationell. Deswegen brauchst du da die ersten 3, 4, was weiß ich was, Monate keine Radeinheit, die irgendwie länger ist. Frage der Sinnhaftigkeit. Warum brauche ich eine Radeinheit, die länger ist als 2 Stunden?
Ja, also eigentlich, weil ich ja mehr Sauerstoff umsetze und im Endeffekt nicht unglaublich viel Energie nachschieben muss.
Ja.
Also ich habe ja im Endeffekt 2 Systeme. Natürlich, also ist jetzt nicht so toll wie eine Low-Carb-Einheit, aber auf der anderen Seite, ich fahre jetzt 4 Stunden im G1-Bereich oder 5. So nach dem Motto, die ersten 2 vielleicht sogar Low Carb, dann schiebe ich 30 Gramm Kohlenhydrate nach, dann habe ich den Low Carb Effekt und ich habe natürlich auf die Dauer, diese 5 Stunden, einen Sauerstoffumsatz, ich habe eine leichte Ermüdung, so nach dem Motto, also
ja,
ich sage jetzt mal, neuronal muss mein Körper damit zurechtkommen, dass er die Trittfrequenz aufrechterhält. Also da gibt es ja einige Faktoren, die ich ja dann nachher im Wettkampf letztendlich also so ein bisschen simulieren kann, ja?
Absolut so. Richtig.
Das ist jetzt eine typische Radjournalisten-Antwort.
Nein, 100%, es ist ganz toll. Aber,
ja,
wenn wir uns die physiologischen Faktoren anschauen, egal wie, was wir jetzt brauchen, Sauerstoffnahme, Fettstoffwechsel, Laktatbildungsrate gesenkt und so weiter und so fort, oder auch neuronale Ansteuerung oder, dann sind das ja quasi alles physiologische Faktoren jetzt gerade, die wir meinen. Und wir reden immer noch von jemandem, der hat im Schnitt nur 10 Stunden. Diese Ausreißer der längeren Radeinheiten sind also auch nur Ausreißer. Der kann nicht hingehen und sagen, so von März bis Ende Juni, Haupttrainingsphasen, ja, da mache ich jetzt halt einfach aus der 2 Stunden Radeinheit 4 Stunden. Weil das geht sich nicht mehr aus. Wenn das nur Ausreißer bzw. Ausnahmen sind, muss man sich immer die Frage stellen, naja, ob die 1-2 Einheiten jetzt gerade im Monat, die du dann mal auf 3 oder 4 Stunden erweiterst, ob das jetzt den riesen Mehreffekt mit sich bringt in Bezug auf deine physiologische Anpassung, nicht auf alles andere. Das sei mal dahingestellt. Da ist der Hebel bei weitem nicht so riesig. Ne? Also da ist der Hebel bei weitem nicht so riesig, wie über die Kontinuität zu kommen. Oder, keine Ahnung, dann vielleicht irgendwann mal, vielleicht wirklich irgendeine Art von Trainingslager zu Hause mal blockweise einzulegen. Oder. Na klar, es bleibt der Grundsatz, wenn du mehr Zeit hast, toll, dann machen. Also am liebsten auch 2-mal am Wochenende 4 Stunden Trainingszeit haben. Aber das trifft ja nicht auf unseren 10x10-Stunden Age Grouper zu.
Aber du würdest also, jetzt nicht sagen, wir hatten ja vorher mal so ein bisschen ausgerechnet 4 Stunden 30 Radzeit, dass man sagt, ich gehe 3 Stunden Rad, also einmal 3 Stunden Radfahren und einmal 1 Stunde 30. So. Die 3 Stunden mache ich jetzt beispielsweise mit GA2-Intervallen, die 1,30 mache ich mit irgendwie miesen EB-Intervallen oder sonst irgendwas so.
Also, was ist der Sinn? Und die Frage muss über allem stehen. Und wenn physiologisch, haben wir es gerade schon gesagt, egal. Selbst wenn ich jetzt hingehe und aus 6 Stunden mache ich jetzt eine Einheit unter der Woche 1 Stunde und eine Einheit am Wochenende 5 Stunden. Wir machen es jetzt wirklich sicherlich eher auch bescheuert wahrscheinlich, aber für das Extrem. Ja? Dann muss ich mir immer die Frage stellen, warum? Was ist der Hintergrund dahinter? Ob ich 1 und 5 fahre oder 2 mal 3 oder was weiß ich was, 2, ja, dementsprechend 3 mal 2, je nachdem, wie ich es jetzt umdrehen will. Physiologisch, ich würde sagen, egal, also vor dem Hintergrund, dass man es sinnvoll umsetzt. Und den Vorteil, jetzt sind wir wieder bei der Schwerpunktsetzung, wie vor 3-4 Stunden ungefähr, den Vorteil sehe ich ganz klar eher bei vielleicht auch der Quantität der Einheiten. Also je mehr ich davon habe, desto verschiedene Schwerpunkte kann ich zu gewissen Zeitpunkten setzen. So. Aber wir dürfen natürlich nicht nur an die Physiologie denken, weil es gibt natürlich auch noch eine Menge Dinge, die einen Impact auf diese Wettkampfleistung haben, die es auch erfordern, garantiert mal auch länger als 2 Stunden Rad zu fahren. Ernährungsaufnahme üben, einen Koppellauf auf eine Einheit, die vielleicht dann doch mal eher 3,5 Stunden gedauert hat und damit mal zumindest ansatzweise in Richtung der Wettkampfleistung gekommen ist jetzt gerade. Das heißt nicht, dass irgendwer eine 5 Stunden Einheit braucht, um darauf dann 1 Stunde zu koppeln. Niemals. Jede Wette, man kann locker einen Ironman, also locker, in Anführungsstrichen, einen Ironman erfolgreich finishen mit, wo der längste Trainingstag, so beschreibe ich es jetzt mal symbolisch, so gewesen ist, dass ich mir 3,5 vielleicht Stunden Radfahren rausgepickt habe und darauf 1 Stunde, vielleicht noch 1 Stunde 15 oder für die Ambitionierten 1,5 Stunden gelaufen bin. Höchste der Gefühle sind 3,5 plus 1,5, maximal 5 Stunden Trainingszeit. Die anderen 5 habe ich jetzt gedanklich gerade auf die anderen Wochentage verteilt oder befinde mich vielleicht auch gerade in einer Woche, wo ich mal die Standardabweichung nach oben ausgenutzt habe und mal 12 Stunden trainiere zum Beispiel. Aber das reicht definitiv aus. Niemand braucht hier, also weder physiologisch noch für alles andere, organisatorische, ernährungstechnische und so weiter und so fort. Weil auch da zählt immer der Kontext. So, das ist doch das, was wichtig ist. Also ich muss doch dann dafür sorgen, ich kann doch simulieren, dass dieser 1,5-stündige Koppellauf sich vielleicht auch eher anfühlt wie ein 2-stündiger Koppellauf, je nachdem, wie viel Kohlenhydrate ich vorher gegessen habe oder wie gut ich versorgt gewesen bin oder bei welcher Geschwindigkeit und welchen Intensitäten ich den laufe und so weiter und so fort. Mit welchen Intensitäten ich Rad gefahren bin. Ich kann in den 3,5 Stunden ja weit intensiver fahren, als ich das im Wettkampf machen würde, was ja die Vorbelastung für eben diesen Lauf erhöht, / in Richtung eines möglichen Wettkampfes simuliert, um dann schon mal vergleichsweise Belastungen zu haben, wie ich das am Wettkampftag selber haben würde. Ja, so. Und über allem, deswegen frage ich das so doof immer, steht die Frage, was ist der Sinn dahinter? eine Komponente, also jetzt haben wir, ne, egal was es ist, Organisation, Ernährung, Physiologie, hast du nicht gesehen und überhaupt. Eine Komponente, die sich eben nicht so leicht beantworten lässt, ist natürlich auch die mentale Komponente. Also jetzt sind wir wieder bei dieser philosophischen Frage. Du hast gefragt, ne, längste Radeinheit. Isoliert würde ich gerade sagen, keine Ahnung, sehe ich keinen Grund, warum jemals jemand mehr als 4 Stunden Radfahren sollte. Von den 10x10 Sportlern. Jetzt nicht generell, sondern nur von denen. Also weder physiologisch noch organisatorisch.
4 Stunden ist ja schon mal was anderes als 1,30 oder 2 Stunden. Das ist
völlig
ja schon mal
ein
Anfang.
Völlig klar. Aber wir reden auch wirklich ja nur davon, anders geht's ja nicht, von Ausnahmen, ne? Von Ausreißereinheiten quasi, die ich mache, um was zu tun. Nicht um die Physiologie besonders nochmal anzupassen, sondern dann dafür zu sorgen, zu wissen, wie fühlt sich eigentlich Stunde 3 und Stunde 4 an? Oder wie fühlt sich der Koppellauf auf Stunde 3,5 an?
Lass mich da ganz kurz mal reingehen, weil also ich glaube, also ich glaube dir alles, was du sagst.
Das ist gefährlich.
Ich denke nur, dass bei dem normalen Menschen, ich sage es jetzt bewusst bei dem normalen Menschen und nicht bei dem Profi und auch nicht bei dem Semi-Profi, dieses Thema, wir haben einmal eine Folge, glaube ich, drüber gemacht, wir haben über Fatigue geredet. Mhm. Jetzt ist die Rede, jetzt ist die Überlegung, ob man über, also dieses die sportliche Fatigue, nicht das Krankheitsbild. Ja. Jetzt ist immer die Frage, rechnen wir das in den mentalen Aspekt oder rechnen wir das der Physiologie
beides
zu? Und ich denke, es ist ein Twitter. So, und ich glaube, das ist halt, ich glaube, das ist bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich ausgeprägt. Was generell was mit Stressoren zu tun hat, was mit Mindset, fürchterliches Wort, Grüße an den Business Line bei der Geschichte, zu tun hat. Und ich glaube, das sind so Sachen, dass ich mir vorstellen könnte, es gibt durchaus Menschen, die das brauchen, wo es auch physiologisch was bringt. Nicht zu 100% physiologisch, wie du es bei einer IE-Einheit ableiten kannst oder bei einer Low-Carb-Einheit, aber dass du sagst, okay, dem bringt das zur Hälfte was mental, aber zur anderen Hälfte lernt der Organismus da auch automatisch zu sagen, ich kann das und so fühlt sich das an und so nach dem Motto, es haut mich jetzt neuronal nicht komplett aus den Socken, wenn ich den 10.000. oder 100.000. Drehzyklus an dem Tag mache. Ja, also ich habe es jetzt nicht hochgerechnet bei 90 Minuten.
Ja, schon klar, ja, alles okay, gut. Nee, ja, fein. Ja. Aber dann lass uns auch richtig tief gehen. Dann müssen wir, also da müssen wir auch sagen, ja? Wir machen jetzt mal das Beispiel, ne? Normal sind 2 Stunden, wir haben jetzt einmal diese 4-stündige Einheit und wir einigen uns drauf, es bleibt auch in gewisser Art und Weise eine Ausnahme. Also wir sagen jetzt vielleicht, keine Ahnung, wir machen das im April, Mai und Juni jeweils einmal im Monat oder ist mir egal, 2x im Monat, so wie es halt zeitlich ansonsten ausgeht. Aber halt auf jeden Fall nicht in aller Regelmäßigkeit, also nicht jede Woche. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, dann wären das theoretisch 3x, 2x, dass wir das machen würden, 3 Monate, a 2 Einheiten, 6. Und wir haben in jeder Einheit 2 Stunden mehr. 6x2, 12 Stunden. So. Das mehr an zum Beispiel Sauerstoffumsatz, ja, nett, gar keine Frage. Im Vergleich zur sonstigen Kontinuität, Intensität, Spielen mit der Leistung und so weiter und so fort, aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also die eine Einheit oder die, wegen mir auch 6 Einheiten, machen hier den Kohl nicht unbedingt fett. Wo du natürlich recht hast, ganz klar, ist der Punkt der körperlichen Ermüdung, der dann, und das ist ja das, was du meinst, zum Beispiel darüber eintreten würde, dass die neuronale Ansteuerung nicht mehr so gut ist, die Reizleitung nicht mehr so gut ist, meine Natrium-Kalium-Kanäle langsam aber sicher gesagt haben, hier komm, ich mache hier 2 Stunden Arbeit, aber noch lange keine 4. Und denen das zu vermitteln, dass das halt auch nötig ist, die so zu trainieren, dass die voll mitarbeiten, auch noch in Stunde 3 und 4. Bin ich total dabei. Sehe ich absolut ein, macht in jeder Hinsicht Sinn, das zu tun und ist auch in irgendeiner Form eine Art, wenn wir so wollen, jetzt gerade physiologisches Training, so wie du es völlig zu Recht sagst. Reicht aber auch völlig aus vor dem Hintergrund, dass du auch sonst schon viel Kontext in der Gesamtbelastung hast, weil deine Natrium-Kalium-Kanäle, die haben wahrscheinlich auch mehr zu tun, wenn du irgendwie Low-Carb-Training machst. Die werden auch mehr zu tun haben, wenn du nach einer IE-Einheit nächsten Morgen irgendwelche kraftbetonten K3-Intervalle fährst. Oder. Also die sind ja mehr beansprucht als bei 2 Stunden locker rollen. Sondern die haben ja vorher auch schon richtig gut gearbeitet. Aber nichtsdestotrotz, klar, ist die Dauer sicherlich irgendwie was in dem Fall Sinn machen kann, was die Ansteuerung angeht zum Beispiel. Und natürlich, hast du völlig recht, ist ja Fatigue, du hast es passend gesagt, nicht das Krankheitsbild, sondern eine, sagen wir jetzt mal, Ermüdung. Die kann ja auch an anderer Stelle auftreten. Vielleicht tritt die ja nach 3,5 Stunden auch im Nacken auf, weil du noch nie 3,5 Stunden in Aero-Position gefahren bist. So, und dann können wir uns jetzt darüber streiten, ist das ein physiologisches Argument, dass deine Muskulatur im Nacken versagt, oder ist das so irgendeine Art, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, sonstiges Training, was nicht physiologisch ist, was genauso wie Ernährungsaufnahme üben, was genauso wie Koppeln üben, was genauso wie Neoschwimmen, was genauso wie und so weiter und so fort. Dinge sind, bei denen es dir ja vor allen Dingen darum geht, am Ende deine Physiologie auf die Straße zu übertragen. Also dieses Transfertraining. Ich habe mir jetzt irgendwas überlegt. Ahnung, wie wir es nennen wollen. Aber, und das ist ja das, was ich meine. Das ist ja die Besonderheit der Sportler, dass sie sehr komplex ist, und das muss auch bedacht werden, gar keine Frage. Aber das klappt ja dann für den 10x10 Zeiteffizienten nur, indem er das mal einmal ausprobiert, sich da auch schon eine gewisse Zielsetzung setzt. Vielleicht nicht beim ersten Mal. Fein. Beim ersten Mal, oder naja, sagen wir es mal anders, die Zielsetzung beim ersten Mal kann ja auch sein, ich möchte für mich mental zum Beispiel und auch körperlich erfahren, was die 3,5 Stunden statt der 2 mit mir machen. So. Mhm. Daraufhin setze ich eine Erkenntnis, einen Lerneffekt und suche mir ein neues Ziel fürs nächste Mal. Aber wenn ich das 1-2 Mal gemacht habe, reicht es dicker aus. So, dann.
Nee, da bin ich bei dir. Ich bin gerade so am Überlegen, weil ich finde es relativ spannend, wenn man jetzt, was natürlich eine gute Planung bedarf und was letztendlich dann auch im Endeffekt auch eine anständige Ruhe bedarf. Aber du sprachst es gerade nochmal an, und ich finde das ja bei vielen Leuten, ich gehöre ja da auch dazu, ist ja das Prinzip Hoffnung. Wenn mir jetzt nach 2,5 Stunden beim Radfahren die Füße einschlafen, ja, dann bin ich ja nicht jemand, der losrollt zu euch oder wo auch immer und mir Einlagen machen lässt oder ein Bikefitting macht. Ich vertraue drauf, dass am Tag X, wenn ich 5 Stunden gravele, weil ich ein Event fahre, ich das schon irgendwie gut hinbekomme. Ja, die schlafen natürlich schade, genauso nach 2,5 Stunden ein. Ja. Ist ja Prinzip Hoffnung, wird schon gut gehen. Warum ausgerechnet an dem Tag, weiß ich nicht, scheint menschlich zu sein, weil ich bin ja nicht allein. Vielleicht müsste man bei Leuten, die bei sowas anfällig sind, und du sprachst gerade den Nacken an, und beim Laufen können ja auch noch andere Sachen passieren, dass man irgendwann mal in einem fortgeschrittenen Trainingsprozess, respektive nicht direkt am Anfang, aber auch nicht zu sehr zum Ende, so eine Art von Konstitutionsüberprüfung machen muss. Ja, also lass den die 100 Kilometer in Zeitfahrposition fahren, und wenn ihm dann der Nacken weh tut, dann wissen wir beide, es tut ihm bei 180 auch der Nacken weh. Lass ihn einmal 18 Kilometer laufen oder 1 Stunde 45. Wenn ihm dann die Achillessehne oder das Knie weh tut, wissen wir beide, es wird ihm beim Marathon ganz sicher das auch wehtun, weil er schon ermüdet ist. Also vielleicht spiele ich einfach ein bisschen damit rein, dass man einfach sagt, also wie kann ich so bestimmten Sachen, also weggehen, weil, wie du vorher zum Beispiel gesagt hast, ja, da muss ich halt mal mit dem Neo eine Stunde schwimmen, um zu wissen, ob die Schulter das aushält oder nicht. Und nicht zu sagen, nee, ich kann eine Stunde schwimmen oder 45 Minuten, da werde ich schon 1,5 Stunden schwimmen. Von der reinen Physiologie kann ich das, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube nur, für uns Menschen ist es manchmal zu einfach gedacht, was wir physiologisch können, können wir dann manchmal im Akutfall viel besser, wenn es um also Leben und Tod geht. Und in anderen Momenten, glaube ich, irgendwie völlig legt klar einen Schalter um und sagt, nee, will ich nicht mehr. Der Schmerz ist mir
zu viel. Um es jetzt negativ wieder zu anklingen zu lassen, das ist das mit der Fehlervermeidungssportart, ne?
Ja, bin ich bei
dass
dir.
Dass man da natürlich wirklich hunderte bis tausende Fehler in Anführungsstrichen machen kann. Ich überlege mir irgendwann mal ein neues, cooles Wort dafür, weil das klingt so negativ. Irgendwas mit Potenzial. Ist die Potenzial, irgendwas. Die Abgreifsportart. So, und da hast du natürlich völlig recht. Ganz klar. Also, das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber der 15 Stunden trainiert die Woche, hat genau die gleichen Fragestellungen. Hm? Der hat genau die gleichen Probleme und so weiter. Der mit 10 Stunden, ja, der braucht vielleicht nur, weil der halt von seiner Wettkampfbelastung etwas weiter entfernt ist, muss der sich nur noch mehr Mühe geben, um eben diese potenziellen Fehler irgendwie oder diese Potenziale halt irgendwie rauszufinden. Weil der die 15 Stunden trainiert, der fährt 4 Stunden am Wochenende und das auch schon im Februar und dann ist fein. Und dann hat er, oder der macht ein Trainingslager oder wie auch immer, und dann hat er das rausgefunden. Aber da hast du natürlich völlig recht. Und das ist ja das Spannende. Das ist ja das, was diese Sportart auch ausmacht. Du kannst die nicht machen, egal mit welcher Trainingsdauer. Du musst die Hirse anschalten. Ohne dass du den Kopf mal ein bisschen irgendwie anmachst, wird das nicht funktionieren. Und das ist egal, ob das die einzelne Trainingseinheit betrifft oder die Verpflegung oder wie auch immer oder das Material oder die Position oder und Material auch, ne, Schuhe, Socken, Hose, was auch immer. Wer hat es noch nicht gehabt, dass er mal irgendwo sich ein, keine Ahnung, ein Wolf gelaufen hat oder eine Naht irgendwo gescheuert hat oder, ne, eine Blase sich gelaufen hat, weil. Und das ist ja das Spannende daran. Und ich finde jetzt hier heute, und dann hören wir jetzt gleich auch auf, es ging ja um Iron Man. So, wenn dein Ziel das ist, eine Langdistanz zu machen, und ich bin ein dicker Fan davon, zu sagen, ey, mach doch hier Triathlon, in welcher Form auch immer, und mach das doch vor allen Dingen mit Spaß. So. Also ich sage ja nicht, dass jetzt hier jeder, was weiß ich, ein Coaching, ein Bikefitting und eine Ernährungsberatung benötigt, um irgendwie seinem Hobby nachzugehen. So, niemals. Du kannst auch wegen mir zwei Flaschen Pilz trinken nach dem Training, wenn du das Gefühl hast, dass das geil ist für deine Lebensqualität und dann dreimal im Jahr irgendeinen Feld-, Wald- und Wiesentriathlon machen, weil der direkt vor deiner Haustür ist. Ist doch mega geil. Das ist doch super. Diese Sportart bringt ja diesen Facettenreichtum mit sich, dass man das in vielerlei Hinsicht auch ausüben kann. Klasse. So. Aber wenn du einen Ironman machen willst und wenn du das Gefühl hast, dass das eine geile Idee ist, 600 Euro Startgebühren für einen Wettkampf auszugeben und 10 Stunden deiner Wochenzeit dich diesem Ziel zu widmen. Du gibst also nicht nur einen Arsch voll Kohle dafür aus, sondern vor allen Dingen, und das noch um ein Vielfaches größer, investierst auch Unmengen an Zeit dafür. Und jetzt sage ich nicht hier, Zeit ist Geld und so ein Scheiß, ne? Sondern mir geht es jetzt darum, das ist ja Lebenszeit, die du dafür aufwendest. Ja. Dann mach's halt bitte auch vernünftig, wenn du mir erzählen willst, dass dein Ziel es ist, so ein Ding zu finishen. Wenn es dir scheißegal ist und du sagst, ey, ich will das nur mal erleben und mal an der Startlinie stehen und nach dem Radfahren steige ich bei Kilometer 140 aus, weil da bin ich eh gerade vor der Haustür. Mach es, wie du willst. Jedem selber überlassen, ne? Kann jeder so wählen, wie er lustig ist, ist ganz egal. Aber wenn es dein Ziel ist, das sinnvoll zu machen, dann mach's vernünftig, weil das setzt diese Sportart voraus. Das ist der Anspruch eines Ironmans. Das ist kein Kinderspiel. Das ist nicht wie Kreisklassenfußball spielen, wo du sagen kannst, Mai, mir doch scheißegal, mit was für Tretern ich das spiele und ob ich mich jetzt hier vernünftig aufgewärmt habe oder nicht oder wie auch immer, interessiert kein Schwein, hätte ich jetzt. Also, ne, man entschuldigt die Wortwahl. Mhm. Aber das ist wurscht. Aber wenn du den Anspruch hast, dich der vielleicht extremsten Sportart der Welt zu widmen an eben diesem einen Tag am 3. Juli in Rot, dann finde ich, musst du das vernünftig vorbereiten in irgendeiner Form und dir ein Stück weit Mühe geben und nicht einfach nur denken, ja mal hier Schwimmrad fahren, laufen und das Ganze in 10 Stunden, bitte, wird schon klappen. Das wird nicht funktionieren. Und ich sage das jetzt nochmal, nicht, weil ich irgendwas verkaufen will oder sowas in der Art, im Gegenteil, sondern mir geht es da ausschließlich darum, dass das halt auch nicht gesund ist. Und das ist auch nicht cool, das zu machen. Und das ist auch nicht fetzig, um es hinterher am Stammtisch zu erzählen, nur weil du da mal in 16,5 Stunden das Ding gefinisht hast, deine Knie aber jetzt im Arsch sind. So, das ist einfach blöd. Entschuldige.
Ja.
Ich will nochmal entschuldigen. Ja. Ich will mich da gar nicht so hochfahren. Aber doch, also nein, doch, vielleicht will ich das schon. Und vielleicht mache ich das auch einfach. Weil ich das, weil ich das ja geil finde. Weil das ja eine unfassbare geile Entwicklung ist, dass Menschen sich überlegen, sowas zu machen. Das ist ja gesamtgesellschaftlich in puncto Gesundheit und Co. und alles, was dazugehört, ist das ja super. Ich meine, was kann es Besseres geben, als irgendwie eine immer weiter ansteigende Grundgesamtheit, die Bock hat, sich 10 Stunden die Woche zu bewegen. Und wir denken immer so aus dem Triathlon-Kosmos so, ja, nur 10 Stunden, was macht denn der eigentlich den ganzen Tag sonst so? 10 Stunden Training, ey, das ist Wahnsinn. Das trainiert ein Kreisliga-Handball nicht im Monat. So, und das ist ja super und das ist total cool. Aber habe Respekt vor dem Wettkampf, das sage ich immer wieder. Du hast dir was ausgesucht, was wirklich, wirklich extrem ist und du musst hingehen und deinen Körper und dich, das Mentale, was auch immer dazu gehört, wo auch immer du Potenzial siehst, wo auch immer du mit Spaß haben willst, was weiß ich was, da ein Stück weit drauf vorzubereiten, weil das ist, weißt du, beim Mount Everest erklimmen würde man vorher immer hingehen und würde sagen, also hoffe ich, keine Ahnung, wie das so läuft, aber da wird es irgendwelche Grundvoraussetzungen geben, die du erfüllen musst, dass du nachweisen musst, dass du gesund bist, dass du schon mal in der Höhe warst, dass du schon mal, wie beim Brevetfahren, wenn du Paris-Brest-Paris fahren willst über 1200 Kilometer, musst du nachgewiesen haben, dass du im gleichen Jahr schon mal 3, 4, 5 und 600 Kilometer Brevets gefahren bist, um dem Ganzen so eine gewisse Einlasskontrolle zu geben. Beim Ironman kann sich jeder anmelden, wie er lustig ist, ohne ärztliche Kontrolle, ohne Leistungsfähigkeit. Du kannst noch so dick sein und kannst das Ding trotzdem machen. Das ist nicht geil. Und das macht man auch nicht. Man tut sich damit keinen Gefallen, sondern man bereitet sowas sinnvoll vor. Wie auch immer. Aber so, dass es am Ende nachhaltig, gesundheitlich sinnvoll und so weiter ist. Und auch vor allen Dingen dann am Tag X Spaß macht.
In der Hinsicht sind wir auch ein bisschen komisch. Ich meine, wenn du in Italien an einem Gran Fondo mit teilnimmst und in Frankreich, brauchst du ein ärztliches Attest, welche Qualität und Güte das letztendlich hat. Und ob dich alles dein richtig. Arzt einmal kurz im Vorbeisehen gesehen hat, das kommt immer auf dich und auf deinen Arzt an, was du willst. Aber ich finde, also du sprichst da schon was an. Und ich denke mir auch immer, wenn ich so einen Ironman vor mir sehe, ich meine, olympische Distanz geschenkt, ja, also wenn du normalerweise gesund bist, aber wenn du, und ich finde auch, 12 Stunden im Sattel zu sitzen bei einem Ötztaler Radmarathon, wo du im Sattel sitzt, dein Körpergewicht wird getragen, also auch am Berg wird es getragen durch den Sattel, ja. Also es ist ein anderer Anspruch, aber ich meine, allein dieser Marathon schon, ja, also wenn ich das sehe oder allein die Schwimmdistanz, voll. Ich finde, da bin ich schon sehr ehrfürchtig. Auf der anderen Seite bin ich da auch, so wie du, vielleicht bin ich dann auch arrogant und sage, okay, wenn ich es mache, dann möchte ich es nicht wandern, ja?
Ja, und also, jetzt geht's nicht.
Ne? Und dann muss ich sagen, dann mache ich lieber was Kürzeres, wo ich noch in der Lage bin, zumindest irgendwie zu laufen und irgendwie, dass es nach Laufen aussieht. Wie schnell das dann auch immer ist, ist mir egal, aber es sollte noch wie Laufen
und,
aussehen.
Ja, und jetzt, das ist ja immer dieser ganz wichtige Punkt, ich hab da ja durchaus schon mal eine Erfahrung vor Jahren gemacht. Liebe Grüße, Frank Wechsel, der weiß, was ich meine. Wie man da auch so einen Shitstorm ernten kann, wenn man da irgendwie das Ganze klassifiziert. Und das ist, glaube ich, wir beide ticken da gleich. Man will das nicht schlecht reden. Es gibt auch arschgeil 70-Jährige, die so einen Ironman machen und ob die hinterher gehen oder nicht. Ich meine, für die ist das ja eine unfassbare Sache, wenn die das in 17 Stunden finishen. Wie die das machen, wurscht. Das, worauf wir uns jetzt ja hier heute beziehen, ist jetzt nicht der 70-Jährige, der seinen 84. Ironman macht, so, sondern nochmal, das würde ich gerne nochmal klarstellen, dass jetzt hier kein böses Blut hinterher, sonst habe ich wieder die Kommentarspalten voll und so. Das soll jeder so machen, wie er will. Es geht ja, wie gesagt, um das Gesundheitliche, das Nachhaltige und so, dass man das halt irgendwie sinnvoll vorbereitet, weil man eben vor dem Wettkampf Respekt haben sollte, so finde ich. Ja, so wie man nicht auf den Mount Everest klettert, ohne vorher einmal schon mal irgendwie ansatzweise über 800 Meter gewesen zu sein. Und es gibt genügend Situationen, wo es total geil ist, wenn Leute auch wegen mir einplanen zu gehen. Und natürlich ist die Finishline-Party in Rot auch arschgeil, wenn man da nach 16, 17 Stunden einläuft. Ich finde das mega. Das soll ja jeder so handhaben, wie er lustig ist. Aber nichtsdestotrotz geht es ja doch uns allen auch vorher darum, dass wir das irgendwie vorbereiten, sonst würden wir uns nicht 10 Stunden damit auseinandersetzen. Jede Woche 10 Stunden. Das ist ja, also jetzt will ich das nicht in Erwerbstätigkeit ummünzen, aber das ist ja ein Viertel unserer Arbeitszeit, wenn wir Vollzeit arbeiten. Das ist ja wahnsinnig viel. Wir könnten Modelleisenbahnen bauen oder keine Ahnung was man alles so machen kann in 10 Stunden der Woche. Da gibt es ja ganz viele tolle Sachen. Aber nein, wir widmen uns diesem Sport und dann finde ich persönlich einfach nur, ist es das auch wert, sich damit auseinanderzusetzen? Und nochmal, damit meine ich nicht, dass jetzt jeder ankommen soll und hier ein Coaching buchen soll, ansonsten ist er ein schlechter Mensch und gehört verteufelt. Da reicht es auch, den Junkmiles-Podcast zu hören, um einfach Bock zu haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und daraus was zu lernen. Cool, finde ich super, ist geil.
Oder mir als Lifestyle-Coach Fragen zu stellen, die ich nicht beantworten kann.
Ich meine, man muss halt immer dazu sagen, in Zeiten, wo du jetzt zum Beispiel mittlerweile nur noch 350 Euro Stundensatz nimmst für dein Lifestyle-Coaching, ist es das ja auch wert. Also das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich finde das eine super Investition. Ne? Und hinzu kommt gesagt. Ja noch...
Grüße an meinen Finanzbeamten.
Ja, richtig. Und hinzu kommt ja auch noch, dass du da den Menschen frisiert gegenüber trittst. Und damit soll es das auch für heute gewesen sein. In diesem Sinne.
Das war ein schönes Wort. Ja. Zum Wochenende. Es hat auch aufgehört zu hageln, es regnet nur noch. Oder? Bei dir ist es sehr, sehr ruhig geworden. Es ist,
keine Ahnung, dystopisch. Die Welt ist weg, untergegangen.
Aber es könnte auch sein, dass du mit deinem Haus schon längst auf dem Ozean schaukelst, weil ihr einfach weggeschwemmt wurdet.
Seit ich in Schleswig-Holstein wohne, gucke ich immer viel, viel häufiger auf diese Grafiken, wie die Welt in 50 Jahren aussieht, wenn der Meeresspiegel um 7 Zentimeter angestiegen ist. Das ist echt unglücklich. Ja, Mann, du lachst da jetzt drüber. Aber das ist schon, da muss man schon mal gucken. Ja? Mhm. Naja.
Deswegen sollte man auch nicht an der Elbe ganz unten wohnen. Finde ich immer.
Finde ich erstaunlich, dass man da irgendwo in Blankenese noch so viel Geld für ein Grundstück zahlt, ne?
Ja, vor allem, wenn man dann mal mit dem Gravelbike dann den Anstieg dann hochfährt zur Hauptstraße, dann sieht man schon, was für Höhenmeter man gemacht hat. Und dann ist man aber fast sicher in Schleswig-Holstein dagegen.
Toll, toll, toll. Daniel, gut, danke.
Es war wieder schön mit dir, wollte ich bei der Gelegenheit sagen. Auch wenn wir teilweise kontrovers waren, aber das ist ja, glaube ich, das Schöne dabei.
Wir hören uns nächste Woche. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Tschüss an alle, danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.
Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke.